Eigentlich alles dazu. Ich drücke jetzt mal auf Aufnehmen.
Warte, auf Aufnehmen und zu Not sprechen wir mal noch ein Intro ein. Stopp.
3, 2, 1,
go. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Haben wir eigentlich schon einen Namen für unsere Hörerinnen und Hörer?
Hörerinnen
und Hörer. Die Trappies oder die Sozis?
Wollen wir mehrere Leute ansprechen als nur die Hardcore-Nerd-Kern vielleicht?
Ich wollte gerade sagen, die können wir eigentlich namentlich benennen, die drei, ne?
Ich finde auch so 6 Podcasts irgendwie der Meinung sein, wir hätten eine feste Hörerschaft, ist schon auch hart. Also das spricht schon für eine gewisse Hybris.
Daher könnten wir sie
nach 6 Folgen aufgebaut haben.
Aber ich glaube, wir werden auch außerhalb Berlins und Dortmunds gehört. Ich glaube, Grüße gehen raus nach Mainz. Wo werden wir noch gehört?
Das musst du wissen. Ich habe Kommisten.
Ja, jemand in Mainz hört zu. Hallo Mainz.
Ja, wir können aber auch, ich habe gesehen, also so auf dieser Seite, wo wir nachschauen können, wo der runtergeladen wird, dann sind auch teilweise Downloads aus Argentinien oder so dabei. Aber vielleicht hat jemand auch einfach nur, will er ganz anonym bleiben und hat halt sein VPN an.
Ja.
Also, willkommen erstmal. Ihr habt eine Weile nichts von uns gehört, liebe Hörerinnen und Hörer. Es war ja auch gerade kein Kongress, aber wir machen trotzdem weiter. Wir haben uns heute überlegt, dass wir über Statuspassagen im Prinzip sprechen wollen. Und wir haben schon ein bisschen im Vorgespräch angefangen, verschiedene Themen zu besprechen, wissenschaftspolitische Interna und Co. Und eigentlich festgestellt, dass das alles mit den Statuspassagen schon zusammenhängt. Vielleicht lassen wir das ein oder andere heute auch noch ein bisschen einfließen. Aber vielleicht werden das auch, also gerade wenn es um Probleme und um Änderungen der rechtlichen Landschaft geht und so weiter, vielleicht werden das auch noch eigene Podcasts.
Hallo.
Wer sind wir? Wir sind Theresa.
Hallo.
Ajit.
Hallo.
Paul.
Hallo.
Und ich, René.
Hallo René.
So.
Komm, jetzt sind alle identifizierbar.
Das war ein sehr schönes Intro. Mille grazie.
Ja, das war spontan. So, und jetzt müssen wir überlegen, worüber wir jetzt eigentlich reden. Also, Statuspassagen. Was sind die Statuspassagen, die uns in unserer wissenschaftlichen Karriere auch schon wieder ein problematisches Wort, aber nehmen wir es mal ganz soziologisch, so begegnen.
Aber darf ich das gleich mal aufgreifen? Warum ist es problematisch, Karriere zu sagen? Ich bin auch schon ein paar Mal drüber gestolpert. Warum ist der konnotiert, der Begriff?
Ich glaube, weil das die falsche Bescheidenheit ist, die man immer an den Tag legen muss. So. Weil wenn du es quasi ernst nimmst, heißt das, wir wollen irgendwie alle Professoren werden. Das ist irgendwie vermessen und das wissen wir weder, oder Professorin, und weder wissen wir, ob wir kognitiv, motivational irgendwie bis dahin durchhalten oder nicht dann irgendwie doch scheitern und diese schreienden Leute sind, die durch die Einkaufsstraße laufen und währenddessen quasi irgendwie sagen, ich war mal Wissenschaftler oder sowas und währenddessen so einen Puppenwagen mit Smarties rumschieben.
Aber das finde ich gleich schon gerade das erste Spannende. Also in Karriere ist impliziert, dass man quasi die Endstufe in Anführungsstrichen dessen, was man beruflich, wissenschaftlich erreichen kann, anstrebt, ja? Also wenn ich jetzt sagen würde, ich promoviere und bin froh, wenn ich promoviert bin, darf ich dann auf meine Karriere zurückblicken oder wäre das dann eben, das falsche Wort sozusagen? Weil es nicht heißt, dass man rückblickt, was habe ich geschafft beruflich, welche Passagen quasi habe ich erreicht sozusagen, gemeistert, sondern in Karriere steckt diese Zukunftsgerichtetheit mit drin, ja?
Aber ich glaube, Karriere ist ja was vielleicht so eine geschichtsphilosophische, so eine Entwicklungslogik irgendwie auch inne hat. Also wie du ja gesagt hast, welche Passagen habe ich erreicht? Und durchaus trifft ja dazu, dass man auf irgendeiner Passage stehen bleibt und weiß, dass noch eine Passage vor einem liegen könnte, die man noch schaffen könnte oder an der man dann scheitert. Und da man das ja jetzt nicht weiß, ob man nicht vorher rausfällt, ist es vielleicht irgendwie ein bisschen
vermessen, verdächtig,
das Karriere zu nennen.
Naja, Karriere muss jetzt auch nicht unbedingt der geplante Erfolg sein, auch wenn das vielleicht so ein bisschen im Alltagsverständnis manchmal so ein Stück weit suggeriert wird. Also es gibt ja auch den Begriff des Karrieristen, so ganz besonders in der Politik. Also Leute, die so ganz spezifisch sich darauf, also quasi auch ihr ganzes Leben darauf ausrichten, in der Politik in irgendeiner Weise zu realisieren. Aber es gibt natürlich irgendwie auch die negativen Karrieren, die devianten Karrieren. Also man kann sich da jetzt überlegen, wo man sich da wissenschaftlich verorten will. Ne?
Und welche Karrieren wieder. Das ist aber dann schon der soziologische Karrierebegriff. Also nochmal, wenn man auf den, was du schon angedeutet hast, Ajit, wenn man auf den alltäglichen Karrierebegriff nochmal schaut, dann hat der ja schon so dieses, also zumindest so dieses, ich lebe, um möglichst weit zu kommen, möglichst viel Geld zu verdienen, ökonomisch eine Karriere zu machen. Das ist ja schon eine Konnotation, die im Alltagsbegriff damit einhergeführt wird. Und der möglicherweise dem Begriff der Berufung entgegensteht. Also Karriere Aha. ist sozusagen das, was man anstrebt, was man erreichen will, um irgendwie gut dazustehen, um Erfolg als erfolgreich zu gelten, wohingegen die Berufung ja sozusagen das Externe, was einem auferlegt ist, was einen treibt, das von interner Motivation und so weiter. Man macht den Job nicht nur, um voranzukommen, sondern weil man wirklich für die Sache brennt.
Aber ich glaube, das ist dir selber gut beantwortet. Ich glaube, das ist ja immer diese Doppellogik quasi in der Wissenschaft, ne? Dass wir quasi das alle machen aus Liebe und weil wir am liebsten eigentlich auch nur von der Luft und dem Ruhm leben, aber sozusagen um dieser Berufung quasi der Wissenschaftlerin oder des Wissenschaftlers zu folgen, ist man ja vielleicht heutzutage mehr als früher gezwungen, Karriere zu machen. Weil früher war es vielleicht durchaus in der wissenschaftlichen Laufbahn möglich. Da hast du dann irgendwie so eine entfristete Mittelbaustelle bekommen. Und es gab durchaus auch sehr, sehr gute Mittelbauler. Die haben dann dort gute Lehre oder gute Texte gemacht. Und das ist halt okay. Das gibt's halt quasi wissenschaftspolitisch gewollt weniger. Das heißt, wir sind ja sozusagen verdammt dazu, Karriere zu machen, wenn wir unserer Berufung folgen wollen. Und dafür müssen wir dann vielleicht wiederum diese Statuspassagen, über die wir ja auch sprechen wollten, nehmen. Wobei ich glauben würde, dass auf der allerersten das natürlich erstmal vielleicht noch gar nicht, also dass diese Trennung und dieses Wissen über diese Karriere notwendigen Schritte und Passagen noch gar keine Rolle spielt, nämlich dieser Wechsel vom Studierenden irgendwie zum Angestellten, Mitarbeiter oder in einer Graduiertenschule oder wo auch immer. Und das wäre ja so diese erste, also wenn ich jetzt daran denke, war damals quasi alles hoch idealistisch geprägt. Zwar halt irgendwann so dieses Gefühl, bei mir war es so am Studium, man hat so die Leute gesehen und man hatte das Gefühl, man konnte irgendwie, man hatte ausgelernt. Also man wusste schon, was die Dozenten in ihren Seminaren machen, weil man deren Positionen kannte. Ne? So man ahnte, was da passierte und hatte irgendwie so ein bisschen Lust auf mehr. Und dann hatte man halt irgendwie so Studierende um sich herum, die entweder irgendwie orientierungslos waren wie man selbst oder noch nicht so genau wussten. Ne? Und da war irgendwie so ein Gefühl so, okay, jetzt ist irgendwie gut. Also bei mir war das auch so, kurz vor der Exmatrikulation sozusagen, jetzt ist okay, jetzt will man erstmal zumindest diesen Abschluss schaffen. So. Also ohne, dass vielleicht schon klar ist, dass man damit eine wissenschaftliche Laufbahn einschlägt.
Also keine Ahnung, ich greife jetzt nochmal Karriere auf. Ich finde das total einleuchtend, was du gerade gesagt hast, Paul. Aber also durch dieses Karriere-Ding in Anführungsstrichen kommt diese formelle, strukturelle Seite des Soziologinnen-Daseins zum Beispiel stärker ins Bewusstsein und kriegt da, also es ist so ein bisschen wie eine bestimmte Perspektive auf den eigenen Werdegang, ne? Und gerade, also wenn man Studierende ist, also ich zum Beispiel, also mochte Soziologie wirklich gern und ich fand zum Beispiel, wenn man sich Tutorinnen angeguckt hat, Dozierende, ProfessorInnen, dass das immer, ich immer sehr ein bisschen neidisch, nicht neidisch, aber dass ich das schön fand, dass sich diese Leute mit etwas beschäftigen konnte, was ich überzeugend fand oder beeindruckend fand oder spannend fand, was ich auch gerne machen wollen würde. Und was dann durch diese Karrierelogik in Anführungsstrichen, wo es dann auf einmal darum geht, was muss man strukturell formell leisten, um diesen Beruf innehaben zu dürfen.
Was ich übrigens vielleicht noch ganz interessant finde, ich weiß nicht, ob das jetzt anknüpft, aber mir geht gerade so ein Gedanke durch den Kopf, und zwar, der mit der Berufung und der Karriere einhergeht. Also meistens, wenn ich jetzt Leute habe, man muss jetzt an die eigene Biografie zurückdenken, aber wenn ich jetzt so Leute habe, die so im Übergang vom Studium zur wissenschaftlichen Karriere in Anführungszeichen sind, dann fragen, also manchmal kommt man dann in so Gespräche und überlegt so, ja, du, ich würde gern, ich überlege mir, ob ich mich auf eine Promotionsstelle bewerben soll, soll ich das machen? Oder rätst du mir das und wie auch immer? Und jetzt kommt natürlich schon wieder so ein bisschen das Kulturkritische hinein. Ich finde das dann manchmal extrem schwierig, weil wir alle wissen, mit welchen Prekaritäten der Wissenschaftsbetrieb ausgestattet ist. Und wir alle wissen, dass es möglicherweise andere Wege gibt, wo Leute, ich sag jetzt mal, mehr Geld verdienen können oder was, wie auch immer. Und wenn jemand schon zu dir kommt und fragt, soll ich das machen oder soll ich was anderes machen, dann ist das eine Person, da sind das meistens auch sehr gute Leute, ja, das ist ja, hat ja, ist ja keine Frage, aber das sind dann Leute, die sozusagen vor so einer Entscheidung stehen. Und ich habe den Eindruck, dass sehr viele, die so in der Wissenschaft dann aufgehen, eigentlich sich diese Frage nie stellen, weil sie eh schon irgendwie automatisch reinrutschen. Ja, also dass sie, ist eigentlich der logische nächste Schritt, man ist sozusagen dazu berufen, also ist klar, dass man das Thema, an dem man dran ist, jetzt irgendwie nochmal ein paar Jahre weiter beforscht, wenn er dann noch einen Doktor dazu macht oder so drin ist, vielleicht auch dann gar keinen anderen Weg mehr sieht, ja, vielleicht sind die Leute schon so in ihre Bahn eingeschossen, das heißt ja nicht, dass sie unbedingt die Allerbesten darin sein müssen, aber ja.
Aber das impliziert natürlich, dass man irgendwie schon was in der Hand hat, ne, die meisten machen ihren Abschluss und haben dann vielleicht das Gefühl, dass sie da einer Berufung folgen, aber du brauchst ja erstmal eine Stelle. Also das ist ja auch noch ein Punkt irgendwie. Ist ja nicht so, dass jeder irgendwie schon die Stelle im Sack hat, noch bevor er seinen Abschluss macht oder sowas. Also da würde ich nochmal differenzieren. Was ich aber spannend fand, war von Theresa, also wenn man nochmal diese Unterscheidung nimmt, ne, dann gibt es, glaube ich, wirklich karrieretechnische Statuspassagen. Also das ist quasi der Weg irgendwie zum Endziel. Ne? Das heißt irgendwie, du musst promovieren und du musst dann irgendwie, wenn du promoviert bist, musst du halt diese komischen, also quasi, ne, die Checkliste vielleicht abgehen, nach der irgendwie berufen wird, oder musst halt irgendwie da gucken, dass du rechtzeitig irgendwie an den richtigen Markierungen vorbeiläufst. Und dann gibt es, glaube ich, diese Soziologie als Berufungsstatuspassagen, die quasi gar nicht an diese karrieristischen Wege gebunden sind, sondern die vielleicht irgendwie sowas heißen wie das erste Mal, dass du auf einer Tagung nicht so verloren dastehst, sondern irgendjemand mal mit dir spricht, oder dass jemand mal eine interessante Frage stellt oder Interesse an deinem Projekt hat und nicht nur eine Frage stellt, bei der er seine eigene Position vorbringt, oder das erste Mal, dass man irgendwo, weiß ich nicht, irgendwie ein cooles Feedback von irgendwie einer coolen Person bekommt, was jetzt nicht unbedingt einen hohen Status impliziert, ne? Also das finde ich nochmal spannend, da zu unterscheiden, dass es einerseits diese, also das Ding ist, diese Doppellogik muss man ja doch fahren, ne? Also es wird irgendwie, also in der Außendarstellung darf man das natürlich irgendwie nicht sagen. Also da geht es eher darum, das ist alles Berufung und man macht das aus Freude und man zieht gerne überall hin und man nimmt gerne am Samstag an Tagungen teil. Und natürlich, wenn da jemand fragt, ob man vorbeikommt und man weiß, das ist wichtig, kommt man dorthin und sagt, ich bin natürlich total interessiert daran, aber dahinter können ja auch sozusagen karrierestrategische Entscheidungen stehen, die man aber eben dann vielleicht nicht so ausdrücken kann, ne? Dass man natürlich vielleicht dorthin geht, wo man das Gefühl hat, das bringt vielleicht auch was. Oder bei denen muss man mal aufgetaucht sein, ne? So.
Ja, aber also dann finde ich das jetzt gerade schon den ersten Aha-Moment für mich, weil ich habe das Gefühl, dass das mit voranschreitenden Statusübergängen, dass sich da diese Perspektive scheinbar etwas ändert oder dass sich auf jeden Fall die Relevanzen ändern von ich mache Soziologie, weil ich auf etwas neugierig bin oder weil mir die Art und Weise, die Welt zu begreifen, gefällt oder mir das einen bestimmten Zugang liefert, hin zu man kennt die politischen Spiele besser, man kennt strukturelle Aspekte besser und merkt, dass man da strategisch, potenziell politisch handeln muss, um dieser vermeintlichen, jetzt nicht vermeintlich, aber dieser Berufung nachgehen zu können. Aber vielleicht ist das selber schon ein Ausdruck für dieses Fortschreiten, weil ich finde es jetzt auch gerade schön, wenn du jetzt gerade sagst, dass das halt auch, dass es ein bisschen diese Außendarstellung der Soziologie als Berufung, so lerne ich das als Studierende ja auch im Idealfall kennen. Also im Idealfall, aus meiner Perspektive, habe ich Dozierende, die überzeugt sind von dem, was sie da treiben und was sie rausfinden und was sie machen. Und gerade wenn man auf diese Begeisterung stößt, dann würde man, also ist das so eine schöne Perspektive, dass man sich das für sich selbst auch wünscht, dass man etwas mit dieser Begeisterung und Überzeugung macht, ohne erstmal darüber nachzudenken oder nicht zuerst darüber nachzudenken, was bedeutet das eigentlich für meine Existenz in einem Geldsinne oder sowas. Und da habe ich das Gefühl, das ist zum Beispiel etwas, was ich jetzt bei meiner aktuellen Statuspassage, glaube ich, bewusster langsam erfahre als angehende, werdende wissenschaftliche Mitarbeiterin, oder ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin, dass ich da peu à peu erst merke, was da alles so mit drin steckt. Also was das eigentlich, wie die ganze Stellenbetrachtung und sowas mit sich bringt.
Ich würde gerne noch mal die Frage stellen, was ihr eigentlich unter Berufung versteht, weil wir sind jetzt schon so extrem hochtrabend mit Berufung irgendwie eingestiegen. Ich konterkariere das jetzt mal bewusst ein bisschen, weil ich mir, also ich glaube schon, dass es so etwas gibt wie eine Art von, also dass man sich vielleicht berufen fühlt oder dass man erstmal zunächst mal vielleicht einen inneren Drang hat, irgendwas da machen zu wollen. Ich sage das auch bewusst diffus, ja, also irgendwie forschen zu wollen, dass so etwas gibt wie eine innere Neugierde. Vielleicht ist die sogar schon dann irgendwann auch im Zuge des Soziologiestudiums gepaart mit einer klaren fachlichen Ausrichtung, einer fachlichen Anwendung. Aber wenn ihr jetzt so von Berufung sprecht, was meint ihr eigentlich damit?
Ich glaube schon, diese intrinsische Motivation und dieses Feuer oder dieses halt das, was irgendwie dem Ganzen den Sinn verleiht, warum man halt auch, sag ich mal, die Schattenseiten akademischer sozusagen
Ja, ich meine,
Werdegänge erträgt.
aber da muss ich kurz einhaken. Das, weil das, Entschuldigung, René, aber das ist ein wichtiger Punkt, weil wir reden jetzt natürlich schon so mit dem ganzen Wissen über eben auch die vermeintlichen Schattenseiten. Wenn ich jetzt zurückdenke als Studierender, der dann irgendwann fertig war mit dem Studium, also natürlich hat man das eine oder andere schon mal so mitbekommen. Man hat auch
Ja,
schon
genau.
seltsame Konstellationen und Ungereimtheiten gesehen zwischen wissenschaftlichen Mitarbeitern und Professorinnen, wo man so, also oder Professoren, wo man schon gedacht hat, das ist ja schon so ein bisschen heikel. Aber ich muss zugeben, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch keinen richtigen blassen Schimmer davon, was eigentlich die prekäre Situation ausmacht.
Aber
Also
genau,
bei
also
uns,
da,
aber
ja.
es gab immer schon, also man, ich finde, das haben die Dozierenden einem schon erzählt, dann wusste man schon immer, oh, da ist jetzt hier, es gibt jetzt ein Seminar bei dem einen Dozenten, Dozentin, die, der oder die einen Lehrauftrag hat, aber wir wissen ganz genau, warum hat denn die Person keine Professur, und dann gibt es irgendwelche Geschichten, so, oh, die ist ja eigentlich gerade arbeitslos und wie auch immer, so Geschichten gibt es da auch immer, also das ist das. Ich wollte aber noch mal ganz kurz zu dem, was die Berufung eigentlich ist, zurück. Ich meine, wir können das auch soziologisch wenden. Die intrinsische Motivation ist so das psychologische Konzept. Mit Bourdieu gesprochen ist das einfach die Illusio, ja, der Glauben daran, dass wir ein relevantes Spiel spielen, und der unhinterfragte Glauben an dieses Spiel. Und wenn die zu brüchig wird, dann funktioniert es nicht. Aber wenn man diese Illusio sozusagen in sich hat und glaubt, so ist das Wichtigste auf der Welt, diese Fragen zu beantworten, das muss man ja bis zu einem gewissen Grad haben. Und ab und zu kommen da Brüche rein, aber das ist, glaube ich, diese intrinsische Motivation.
Also Ajit hat natürlich recht. Ich habe zum Beispiel am Anfang auch gar nichts davon gewusst. Also das war jetzt natürlich jetzt sozusagen von jetzt aus dargestellt. Und natürlich ist es am Anfang einfach so, sozusagen dieses Feuer, Illusio, was auch immer, dieses, also bei mir war es auch so eine gefühlte Selbstverständlichkeit. Ich konnte mir auch gar nichts anderes vorstellen, so, also, und hatte da sozusagen aber auch natürlich sehr traumhafte, naive Vorstellung von dem, wie das ist, ne? Und man, natürlich ist das dann eigentlich wie das erste Semester. Also in meinem allerersten Semester habe ich geschafft, zwei Lehrveranstaltungen zu besuchen, weil ich nicht mal wusste, wie man sich einen Lehrplan zusammenstellt, weil das ja noch nicht so dieses vorgekaute Studium war. Ich bin einfach quasi irgendwie ein Stück weit wie gegen eine Wand gelaufen und so ähnlich war es. Nein, der Übergang war jetzt nicht so, der war jetzt nicht so dramatisch, aber natürlich war es sozusagen was, wo mich, glaube ich, diese Naivität durch die ersten Jahre locker gebracht hat, ne? Und das wird dann irgendwann sozusagen durch vielleicht mehr andere Dinge oder herausgefordert. Es bleibt aber
Ja.
trotzdem bestehen. Siehe die Glücksfolge.
Aber das wäre zum Beispiel was, also ich fand jetzt, Ajit, was du jetzt gerade aufgegriffen hast, war, also ich war das auch das, was ich auch teilweise meinte. Und das ist das, was ich gerade meinte, auch mit der ersten Statuspassage vielleicht. Also wenn wir das als erste Statuspassage benennen wollen. Als Studentin habe ich nicht also war die Prekarität des Jobs nicht das Erste, nicht das Interessanteste, nicht das Wichtigste, nicht das, was präsent ist im Studium, nicht dann, wenn es darum geht, Soziologie kennenzulernen oder soziologisch denken zu lernen, sozusagen. Keine Ahnung. Und ich glaube schon, dass man das da auch, also ich habe das durchaus als Genuss erfahren. Das war eine spannende Perspektive, und es war erst durch dieses institutionelle Eingebundensein, auf die Hinterbühne blicken, also Hinterbühne der Lehre, der Inhalte, die man vermittelt bekommt, erst dann, peu à peu, finde ich, habe ich eine andere Perspektive entwickelt. Und das Spannende ist jetzt gerade, Paul sagt Naivität. Ich habe jetzt ein paar Mal im Kopf gehabt, sage ich eigentlich, dass ich mal naiv war. Aber das ist auch eine spannende Dimension bei der Statuspassage, dass man dann natürlich einen neuen Standpunkt, einen neuen Standort einnimmt, von dem man bestimmte Sachen, die man erlebt hat, neu einordnet, neu reflektiert. Ich würde mich aber in dem Moment erstmal weigern wollen zu sagen, dass es naiv ist. Also damals war ich dumm, heute weiß ich, also so fast so eine Konversionsgeschichte. Sondern die Frage ist doch eher, dass da eine neue, also keine, es ist nicht eine neue Perspektive. Und ich finde tatsächlich, also ich zum Beispiel erfahre das öfter mal als inneren Konflikt, dass man Erlebnisse hat, die man aus dem Jetzt auf eine bestimmte Art und Weise genießt, einordnet, und dann lerne ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin, ah, Illusio, ich bin da auch nur Ausführerin von oder auch nur Ergebnis meiner Strukturen etc. Und dann denke ich so, aha, also habe ich mich selber verarscht oder war das, hat man mir eine falsche Welt vorgemacht oder war ich halt naiv? So, ich find diese Perspektive durchaus kritisierenswürdig.
Zur Naivität, also es gehört ja auch ein bisschen dazu. Ich meine, ich weiß nicht, wie das heute ganz genau ist, aber wenn man in den noch früheren 2000ern studiert hat, dann war ja eigentlich eh die Erwartung, ich studiere Soziologie und danach bin ich ja eh Taxifahrerin oder Taxifahrer oder arbeitslos. Und wenn man dann irgendwie eine Möglichkeit hat, so einen Job in greifbare Nähe rückt, der, also ich meine, es gibt ja teilweise sogar eine volle Stelle in der Wissenschaft, dass das echt nicht so verkehrt ist, ja, oder viele haben auch halbe Stellen und so weiter, je nach Universität, dann ist das erstmal so, und auf eine Perspektive von, was weiß ich, 1, 2, 3, 5 Jahren, wenn man Glück hat, sogar 5 Jahre, dann ist das irgendwie das große Los. Dann ist das überhaupt nicht naiv, da irgendwie da vor dem Hintergrund, dass man dann nicht denkt, so, oh, jetzt musste ich erstmal ein Jahr lang eine Stelle suchen und 20 blöde Praktika machen und so weiter. Das war damals irgendwie die Geschichte, so die Generation Praktika, die damals irgendwie vorherstand. Da ist dann so der Weg in so einen doch überschaubaren Zeitrahmen, so einer Wissenschaftskarriere, wenn man irgendwie die Chance dazu hatte, gar nicht so naiv oder unattraktiv, auch wenn man weiß, dass nach vielleicht Schattenseiten kommen. Man plant ja die Karriere nicht, also dann bis zur Professur durch. Aber also vielleicht auch nochmal dazu, ich hatte mich Ende des Studiums auf ein Stipendium beworben und da hat man dann diese Gespräche und Auswahlgespräche und so weiter, und dann sitzen einem da schon so Gutachter gegenüber und sagen so, naja, also jetzt Sie hier studieren da im, was weiß ich, 6., 7. Semester, was wollen Sie denn später mal machen? Und dann weiß nicht mehr genau, was ich geantwortet habe, aber ich glaube, ich habe dann so ein bisschen rumgedruckt, so, naja, so, also so eine wissenschaftliche Karriere und vielleicht so mal eine Professur wäre schon so ein Ziel. Aber das Unwohlsein, das man dabei hatte, das hat jemand von euch vorher schon angesprochen, so, dass man das ja eigentlich, dass es so ein bisschen anmaßend wirkt, das ist natürlich dabei auf jeden Fall, also konversationsanalytisch hätte man das ganz deutlich zeigen können in dem Transkript, die Situation, wie ich da ernst und ums und drum gedruckst eingebaut habe. Also bin ich mir relativ sicher.
Also soweit habe ich damals, glaube ich, nicht gucken können. Also bei mir war schon irgendwie klar, man hat studiert, und bei mir war irgendwie mal klar, also ich glaube, habituelle Prägung sozusagen, dass ich promoviere, war auch klar. Also irgendwie war immer so, das war so eine Selbstverständlichkeit, so eine familiär mitgegebene Selbstverständlichkeit. Mm. Und dass das irgendwie, wenn man Soziologie machen will, Soziologie sich ja irgendwie leider nur so richtig an der Universität machen lässt, das war auch klar. Und mehr als das war nicht klar. Und ich muss auch sagen, deswegen so, also um vielleicht mal zu späteren Passageneffekten zu kommen, bei mir war das so, ich wusste immer Promotion, und dann hat man halt irgendwann, und bei mir war es jetzt nicht irgendwie eine volle Stelle und nicht eine Perspektive von 5 Jahre, sondern das erste Angebot war ja eine halbe Stelle auf ein Jahr und einmal quer durch die Republik. Und da, das meine ich, keine Naivität, man könnte jetzt sozusagen vielleicht dann reflektierter sagen, der Fatalismus, der quasi, ne, so auch mit der Illusio einhergeht, na klar geht man für eine halbe Stelle für ein Jahr Sicherheit irgendwie einmal quer durch, weil das ist, was man will, so. Und dann war irgendwie klar, okay, man promoviert da, aber ich weiß noch, dass ich immer auch so gedacht habe, ich habe mir mein Leben über die Promotion hinaus nie vorstellen können. Also ich habe auch quasi diese zu formulieren, dass man eine Professur anstrebt, das hat bei mir ewig gedauert. Also auch noch Jahre nach der, also sicher 2, 3 Jahre nach der Postdoc, also nach der Promotion, die noch so Überlegungen waren, ich will irgendwie lernen, ich will irgendwie vorankommen, und natürlich, ne, und deswegen meine ich, irgendwann setzte das um, hey, ich will das eigentlich, also das will ich machen, und das gehört übrigens auch noch vielleicht zur Berufung. Berufung heißt ja nicht nur, dass man das von innen heraus will, sondern dass man auch, sag ich mal, so ein Feedback dazu bekommt. Also das ist ja auch die Idee der Berufung. Man fühlt sich zu was berufen, wo man, sag ich mal, ich glaube, das kommt ja auch aus der lutherschen Bibelübersetzung, ne, auch der Ort, wo Gott mich haben will, weil das der Ort ist, wo ich besonders gut bin. Ich würde schon sagen, dass das was ist, wo ich das Gefühl habe, ich kann das besser als andere Sachen. Also ich hatte auch mal überlegt, ob ich quasi erfolgloser Schriftsteller werde oder so, aber das wäre keine Berufung gewesen, sondern der Weg in irgendeine katastrophale deviante Karriere oder sowas vielleicht.
Ich könnte mir sehr gut so einen Coen Brothers Film mit Paul in der Hauptrolle vorstellen.
Ich habe auch quasi, irgendwo sind die alten, das ist sowas hier für die Rentnerzeit quasi, das zu vollenden, diese Sachen. Nein, aber das Ding ist, das, ne, so, also in dieser Mischung, das finde ich ja auch immer bei diesen, für diese Karrieresachen wichtig, dieses Gefühl für das, was ich mache, erhält das eine Resonanz. Also bekomme ich irgendeine Resonanz, die auch sagt, das ist nicht der dämlichste Scheiß auf der Welt. Und das macht's auch. Also dieses, der Fit, vielleicht ganz im simmelschen Sinne, ne, der Fit aus sozusagen innerer Überzeugung und quasi durchaus auch externer Rückmeldung. Also eben genau die, dass man diese Passagen nimmt, also dass man sie besteht, ja, dass man halt einen Text publiziert oder einen Text durchkriegt, eine Promotion fertig schreibt, einen Vortrag hält, den Vortrag auf Englisch hält. Das sind ja alles so Feedbacks, die zeigen, okay, ich schaffe das. Und dann natürlich daraus auch eine Motivation, hey, schaffe ich die nächste Stufe. So.
Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil dadurch auch nochmal deutlich wird, irgendwie, dass wir können so oft von Karriereplanung reden, wie wir wollen. Letzten Endes gehen wir halt immer durch die Hände anderer oder werden durch die Hände anderer weitergereicht und irgendwie für gut befunden oder für weniger gut befunden. Davon hängt das ganze Spiel doch irgendwie auch sehr, sehr stark ab, jenseits dessen, dass man selber sich natürlich irgendwann auch, ich sag jetzt mal, für sich selbst oder vor sich selbst einen gewissen Status erarbeitet, der einem eine gewisse Gewissheit gibt, dass das, was man da irgendwie tut, dass man das auch ordentlich kann oder auch gut kann, dass man daran Freude hat und dass man vor allem auch die, ich sag jetzt mal, eine gewisse Zähigkeit und Robustheit mitbringt, das weiterzumachen, weil es ist ja nicht so, dass du nur positives Feedback bekommst, sondern man kriegt schon auch im Laufe der Zeit hier und da ein bisschen Lack ab, den man wahrscheinlich, ich sag jetzt mal so, als Initiation wird man das schon auch benötigen. Ich wollte nur noch zwei Punkte sagen, es geht ganz schnell, oder einen Punkt eigentlich nur, weil mich das doch ganz spannend finde, damit hätten wir das Thema, glaube ich, auch abgeschlossen, aber diese Wege in die Wissenschaft, das sind ja wichtige Statuspassagen und das sind natürlich irgendwie, es gibt die Möglichkeit, dass irgendwie über, ja, wie René das ja vorhin beschrieben hat, über ein Stipendium vielleicht auch zu machen, über Graduiertenkollegs. Es gibt die Möglichkeit, das über Projektstellen zu machen, auf die man sich bewirbt. Es gibt das Klassische, oder das heißt das Klassische im schönsten Sinne wahrscheinlich irgendwie die Sichtung, die Talentsichtung. Also irgendjemand sieht dich und erkennt irgendwie, dass du jemand Gutes bist und will dich dann halt irgendwie auch fördern und befördern. Und ich glaube, das waren alles so Sachen, wo ich mir am Anfang des Studiums, nicht am Anfang des Studiums, aber zum Ende des Studiums erstmal so allmählich darüber bewusst werden musste. Ich habe immer die Frage gestellt, wie komme ich denn in diesen Kreislauf rein? So, das war für mich eigentlich irgendwie die drängendste Frage. Und dann, klar, irgendwie eine Promotion, ein eigenes Forschungsthema finden, das war sozusagen schon irgendwie auch ein Stück weit dann auch gesetzt mit der Diplomarbeit. Aber dann, wie kommst du eigentlich rein? Und das fand
was
ich
tatsächlich... Was mir so aufgefallen ist, ich hatte das in meinem... also was für dieser Kreislauf, das finde ich eine schöne Beschreibung, weil das sind ja alles selbstverstärkende Effekte, die du da hast. Hast du eine Hiwi-Stelle, bist du näher an der Forschung dran, lernst sozusagen, wie das Spiel funktioniert, kommst und kriegst auch die anderen Chancen sozusagen mehr mit, wirst dann vielleicht eher mal für ein Stipendium vorgeschlagen, hast du das Stipendium, kriegst du dann nochmal einen Auslandsaufenthalt, hast du eine höhere Chance auf die nächste Stelle, hast du die nächste Stelle, kriegst du und so weiter und so fort. Und dann ist das ein kleiner selbstverstärkender Kreis, wenn es gut läuft, ja, also zumindest bis zu einem gewissen Grad. Du musst natürlich dann schon irgendwie die Erwartungen auf diesen Sachen jeweils erfüllen, aber das ist sozusagen das, was dann auch der in dem formellen Rahmen. Ich weiß nicht, ob ihr dazu noch was sagen wollt. Ich würde ganz gern vielleicht ein bisschen auf die Statuswechsel noch mal ein bisschen konkreter eingehen, welche Statuswechsel wir eigentlich haben und was damit eigentlich auch so ganz, ganz praktisch einhergeht. Also
do it, baby.
Ja, ich fand das ja zum Beispiel ganz interessant. Es ist schon so ein bisschen durchgeklungen. Also wir haben jetzt weniger von wie kommt man auf diese Stellen, sondern was mit diesem Wechsel einhergegangen ist. Und einerseits verändert sich natürlich der Blick auf das Ganze, was man da tut, auf die Soziologie, aber auch auf jeweils die benachbarten Kolleginnen, Kollegen, Studenten und so weiter. Ich meine, Theresa und ich, wir reflektieren das ja auch dann des häufigeren Mal. Also ich beobachte ja schon seit Jahren, wie Theresa von auf die dunkle Seite der Macht rüber gewechselt ist. Jetzt ist sie da mittlerweile so langsam angekommen und wird auch langsam so also von der...
Ich wehre mich gegen die Verbitterung. Mir wird das nicht passieren. Das ist jetzt der Gegenhieb.
Ja. Genau. Nein, aber ich meine, das hat man ja durchaus auch.
Das müsst ihr aber, glaube ich, ausführen. Also mir ist das jetzt nicht ganz klar. Weder naja, was die
also
dunkle Macht
also, so noch... An, man kann das, glaube ich, so ganz gut... Ja, die Verbitterung, aber... Also diese Dinge, dass Theresa zu den, also vielleicht ist, ich weiß nicht, dafür, das ist jetzt nicht zu persönlich, aber so diesen, doch einen relativ, also auch noch in der frühen Phase des Arbeitens so, eine recht studierenden, freundliche Perspektive immer hat. Es gibt ja Leute, die machen diesen Bruch ganz radikal. Die sagen so, ich mache den Übergang von, also die kommen schon in den höheren Semestern, kommen die schon im Anzug in die Uni und haben ihren kleinen Koffer dabei und sind schon so kleine Betriebsräte so ungefähr. Nein, also sie sind dann so, und es gibt die anderen Studierenden, die halt im Studierendencafé abhängen, alle Studis kennen, für die Probleme der anderen Studierenden Ohr haben, irgendwie da
was
die Party mit organisieren. Und das soll jetzt hier nicht Thema sein. Nein, aber die sozusagen nah an den Studierenden dran sind. Ja, vielleicht war ich das auch mal, wer weiß. Das muss jemand anderer einschätzen. Bei Theresa hat schon auch immer, also Theresa ist, glaube ich, auch als Mitarbeiterin noch eine ganze Zeit lang im I-Café, das ist bei uns das Studierendencafé, abgehangen und hat sich auch noch mit den Studierenden gut verstanden und so weiter und so fort. Ich glaube, das.
Bis heute.
Ja, bis heute, ja. Aber und dann, wenn es dann um so Sachen ging wie. Ja, jetzt müssen wir mal drüber diskutieren, wie die neue Studienordnung aussieht, oder jetzt muss hier über eine Prüfungsfrage diskutiert werden. Dann war so meine Position, ja, das kann ruhig mal ein bisschen strenger sein, ja. Die sollen sich mal nicht so beschweren. So, das, ich bin natürlich vielleicht ein bisschen weiter schon da auf die dunkle Seite gerutscht. Und Theresa hat dann immer so eher den klassisch Studierendenblick eingenommen. Ja, ich weiß nicht, das hat sich jetzt vielleicht mittlerweile auch ein bisschen geändert. Und das ist genau diese Verschiebung, dass man dann sozusagen mehr den Blick der Institutionen mit der Zeit annimmt, ja, also dann doch eher sagt so, ach, jetzt vergebe ich doch vielleicht auch mal die schlechtere Note als der Prof bei der Bewertung der Bachelorarbeit und ziehe die mal ein bisschen nach unten, manchmal auch umgekehrt, ja, oder und bin dann nicht mehr aus Prinzip die nette Buddy-Kollegin oder nette Buddy-Kollege, sondern nehme sozusagen auch die andere, die institutionelle Rolle ein. Und das ist schon, glaube ich, schon so ein.
Erzählst
so
du gerade deine eigene Geschichte über mich als alter Ego? Das ist ja wirklich fragwürdig.
Ich hatte auch gerade
das. Ich hatte als auch, Nekrolog, ja.
Also ich hatte auch das Gefühl, dass das sagt doch mehr über René aus. Also, weil ich muss dazu sagen, da habe ich auch dran gedacht, also ich glaube, ich habe wie Theresa diesen Übergang gemacht. Bei mir war es ja,
nice, so muss es sein.
Also es war ein Ortswechsel, ne? Es war halt eben von Dresden nach Karlsruhe. Und mir hat dieses an die Studenten anzuschließen, also zum einen kannte ich halt niemanden. Das heißt, die einzigen Leute, die man am Anfang kennt, wenn man niemanden in der Stadt kennt und mit dem man zu tun hat, neben den eigenen Kollegen, sind Studierende. Und da man aber noch sozusagen auch in deren Alter ist, ne, war das für mich einfach, also das hat mir auch geholfen. Ich habe zum Beispiel festgestellt, ich habe mich, glaube ich, so gegen Ende des Studiums, also nein, ich hab jetzt keinen Anzug getragen oder so, aber ich habe halt im Studium, glaube ich, schon eher Hemden getragen und als ich dann quasi die Passage des Abschlusses genommen hatte, bin ich halt, also ich bin in der Anfangsphase.
Was, Paul? Ich habe dich, glaube ich, noch nie in einem Hemd gesehen.
Ja, jetzt schon, aber in der Anfangsphase bin ich quasi wirklich, ich habe Vorlesungen in Jogginghose und T-Shirt gehalten, was dann auch in Evaluationen kritisiert wurde von diesen spießigen ja, Studierenden, weshalb ich das auch, nur ich habe das auch deswegen abgelegt, vielleicht hätte man das durchziehen sollen, weil das war auch ein bisschen natürlich so eine Idee, ne, so gegen dieses Kleidermachen-Leute-Ding. Und ich habe halt wirklich auch so hardcore dieses, ich habe auch, also als ich angefangen habe, gab es damals 2008 ja auch diese Hörsaalbesetzungen und ich habe auch an diesen Hörsaalbesetzungen teilgenommen. Ich war ja damals noch kein lebensweltanalytischer Ethnograf, also ich bin ja eigentlich eher aus so einer interaktionistischen Interviewstudienperspektive herausgekommen, aber eigentlich habe ich da wirklich, das hat mich interessiert, was da passiert, ne? Und ich habe da halt wirklich bis tief in die Nacht rumgehangen und dort halt eben, ja, Leute kennengelernt, ne, so. Und das hat mir geholfen. Das andere ist, auch bei den späteren Passagen würde ich nicht sagen, dass ich jemals die Perspektive der Institution übernommen habe. Aber das liegt vielleicht auch daran, ich meine, René ist quasi an einer Institution groß geworden und in der sozialisiert worden. Deswegen fällt dir das vielleicht leichter. Ich habe durch diesen Ortswechsel, ne, also Dresden-Karlsruhe, aber auch Karlsruhe-Dortmund, habe ich ja da immer einen Bruch mit. Also das eine ist, ich finde spannend, wie dieser, das ist vielleicht auch ein Passageneffekt, durch dieses mal an einer anderen Uni oder auch an einem anderen Lehrstuhl sein, einem komplett nochmal das Bild umrückt. Ne? Also zum Beispiel, ich kam aus Dresden und bin dann nach Karlsruhe gekommen und habe auf einmal mit so einer, also qualitative Forschung, Kultursoziologie und zeitgeistige Phänomene, das kannte ich so nicht. Das war, also das kommt mir jetzt quasi fast albern vor, ne? Aber das, ich habe aus Dresden unheimlich viel gelernt, also wirklich was so auch so Theorienpluralität angeht oder so. Aber zum Beispiel qualitative Methoden waren eher weniger sozusagen präsent. Ne? Und auf einmal das als kultursoziologische Perspektive, die ich eher aus einer theoretischeren Ecke kannte, das war für mich war quasi wie ein Weltenwechsel, ne? Oder eben auch dann sozusagen eher mit sowas wie zum Beispiel hermeneutischen und phänomenologischen Ansätzen konfrontiert zu sein, die erstmal so, wow, zeitgleich aber auch dann festzustellen im Vergleich zu meinem Studentendasein. Ich habe, glaube ich, früher wirklich mich gefragt, was Dozenten so machen. Ich dachte immer, die sind nur dafür da, unsere Lehre zu machen oder so. Und wenn die nicht im Büro waren, habe ich gedacht, hä, wo sind die eigentlich? Das kommt einem jetzt total albern vor. Aber dann eben auf einmal auf der anderen Seite zu sein und festzustellen, hä, im Büro bist du eigentlich, weiß ich nicht, oder so. Also schon auch, aber auch die Lehre ist gar nicht irgendwie dein Hauptlebensinhalt, sondern eigentlich eher ganz andere Dinge. Und die Lehre wird eher mitunter auch vielleicht, also unterschiedlich, ne? Und dann aber eben auch einen Lehrstuhl kennenzulernen und dann eben durch diesen Wechsel nach Dortmund nochmal festzustellen dann, aha, Lehrstühle können auch ganz anders laufen, aha, Forschung kann ganz anders laufen, also im Positiven wie im Negativen, ne? Und daraus irgendwie so ein eigenes Bild, komplexeres Bild zu basteln oder vielleicht dann auch seinen eigenen Weg darin zu schlagen. Also bei mir würde ich zum Beispiel sagen, ich gebe immer im Zweifelsfall die bessere Note, weil ich, keine Ahnung, weil ich einfach Noten albern finde. Und ich finde immer, wenn ich bei den Leuten sehe, dass die sich sozusagen anstrengen, dann ist mir sozusagen gerade entsprechend, also wir haben ja in Dortmund zum Beispiel viele, ne, so Studierende quasi der ersten Generation, also entweder sozusagen mit migrantischem Hintergrund oder Arbeiterhintergrund, ja. die Zahlen sind bei uns sehr hoch. Und da finde ich immer den Leuten, die Leute irgendwie nicht irgendwie so zu klatschen und zu sagen, ha, und Wissenschaft ist so und das musst du übrigens können und du kannst es nicht, das ist mir immer noch fremd. Aber das hat vielleicht auch damit zu tun, dass sozusagen, ja, keine Ahnung, da irgendwie eine andere Linie quasi sich für mich geschlagen hat.
Ich würde auch gerne das nochmal mit aufgreifen. Also im Gegensatz zu dir, Paul, ich bin auch bis jetzt an einem Ort groß sozialisiert worden. Aber für mich war auch Studieren etwas Neues und eine Entdeckung und ein bisschen ein Abenteuer. Und wir hatten jetzt gerade schon die Überlegung, also ich weiß nicht, das war ich, glaube ich, selbst, dass durch diese Statuspassage man neu über Dinge neu reflektiert. Aber ich habe das jetzt auch von einem Studierenden-Dasein. Für mich war dieses Studierenden-Dasein überhaupt erst diese Eröffnung dieser soziologischen Welt. Und es war schön, die immer weiter zu ergründen. Und ich fand dann eher, wenn man jetzt, also für mich war das erste, glaube ich, Tutorin zu sein. Also es ist interessant, dass aus so einer institutionellen Ebene später das Tutorinnen-Dasein gar nicht mehr zählt. Also ich habe jetzt versucht, mich mal an der ersten Steuererklärung, und dann wird halt klar, dass du mal als Tutorin gearbeitet hast, interessiert überhaupt keinen. Es interessiert wirklich erst dein erster Beruf als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Aber aus dieser Perspektive war das für mich so, aha, man gewinnt Einblicke auf Hinterbühnen. Also was heißt es eigentlich, eine Lehre vorzubereiten? Was heißt es eigentlich, einen ISIS-Kurs anzulegen? Also wie auch immer die Lernplattformen dann jeweils heißen. Was heißt es, Literatur zu besorgen, zu scannen, fort und bla 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 bla. Bis man peu à peu halt gemerkt hat, dass aus diesen verschiedenen Aufgaben, die hinzukamen, aus diesen verschiedenen Perspektiven, aus diesen verschiedenen Rollen, dass man peu à peu zum Beispiel versteht, warum Dozierende nicht so oft da sind oder, also wenn sie nicht oft da sind oder warum sie manchmal von Studierendenfragen genervt sind und so weiter. Bis ich das Gefühl hatte, okay, jetzt kann man peu à peu mit seinen Mitstudierenden darüber sprechen und kann auf einmal erklären, so, ich verstehe jetzt auf einmal, wie nervig das ist, einfach 30 Anfragen von Studierenden die Woche zu kriegen, die teilweise einfach respektlos, rücksichtslos, manchmal ein bisschen dusselig sind, manchmal nicht selbst nachgedacht. Und bis man dann irgendwann kapiert, so, natürlich sind Dozierende genervt, wenn du wieder so eine doofe Frage stellst. So, und tu den Beteiligten doch den Gefallen, vorher mal nachzudenken. Und vor dem Hintergrund kann man ja aber auch wachsen und kann auch dann anderen Leuten mit kommunizieren. Also das ist zum Beispiel was ich als Dozentin mittlerweile ein bisschen probiere, stärker mal auch diese Hinterbühnen zu erzählen und also es geht nicht darum, irgendwas zu verraten, sondern einen Einblick oder mal ab und zu darüber zu sprechen, was es eigentlich bedeutet, Dozentin zu sein oder was es eigentlich bedeutet, in der Studierendengruppe aktiv zu sein. Das kann man dann wiederum anderen Profen, Dozierenden erklären und so. Und da kann man schon, glaube ich, ein bisschen Verständigung auch schaffen zwischen den Gruppen, ohne dass es darum geht, ich bin ja Statusgruppe A oder Statusgruppe B, sondern es geht ja darum, vielleicht eher Perspektivwechsel vorzunehmen und dann kommunizieren zu können, weil ich möchte nicht vergessen, was es bedeutet, Studentin zu sein und Soziologie kennenzulernen. Und ich habe eher Respekt davor, ob sich das im Laufe der Biografie, jetzt sagen wir nicht Karriere, dass man manchmal peu à peu Sachen verliert, die ich bis heute noch schätze, also diese vermeintliche Naivität, vielleicht nennen wir sie mal Offenheit, Dinge auch neu denken zu können oder sich über bestimmte Probleme noch nicht Gedanken zu machen, die man erst später beigebracht bekommt, dass Dinge so und so sein müssen.
Was ich noch fragen würde, jetzt haben wir relativ stark den Übergang zwischen Studierenden und dann ja Lehrpersonal oder Promovierenden oder so. Was ich noch interessant finde, wir haben da auch letztens schon ein bisschen drüber gesprochen, ist auch der Übergang eigentlich so von der promovierenden Person hin zu dem, was danach kommt. Ja, das muss ja noch gar nicht dann irgendwie. Und ich glaube, was man dann schon entdeckt, ist, dass dann irgendwann schon so eine Vertrautheit, also dann hat man irgendwann hat man die ganzen Sachen, die man dann so macht. Man hat dann mal eine Tagung organisiert, ein Buch herausgegeben, die vielleicht einen anderen Konflikt gehabt, die Promotion dann irgendwann abgeschlossen, man vielleicht die ersten Bewerbungen erfolgreich, nicht erfolgreich, und man schaut dann irgendwann auf so und man merkt dann auch, dass da das akademische Feld ja auch hier mit unserem Flaschenhalssystem immer enger wird, dass man merkt, dass das Ganze, was man dann macht, auch immer strategischer wird. Das hat man teilweise schon unter Promovierenden, also ich beobachte das in so graduierten Kollegs oder so, ich war nicht selber da drin, aber ich die Promovierenden, dass es dann schon so Sachen gibt wie Konkurrenz unter Promovierenden in so Forschungskontexten oder so, oh, da hat jemand das coolere Thema als ich und so weiter, oder da hat schon zwei Publikationen und ich habe noch keine und so, aber das wird natürlich auf der Postdoc-Stelle, wo man dann genau weiß, meine Peers, die jetzt hier mit mir sitzen, die treffe ich auf der nächsten, bei der nächsten Bewerbungsrunde auf eine Professur, und da wird nur eine Person kriegen, und dann wird es aus diesem Spiel um die Sache wird dann plötzlich so ein Konkurrenzspiel, und ich glaube, das ist für diesen Statusübergang, wenn man es gut hinkriegt, dann spielt das für die Beziehungen und so weiter keine Rolle. Das ist immer das, was wir auch anstreben und das auch wichtig ist. Aber manchmal, bei manchen Leuten mehr, bei manchen Leuten weniger, scheint es ja dann doch auf. Und das führt, glaube ich, auch zu Konflikten. Und ich glaube, dass so Statusübergänge auch viele Konflikte, die wir auch auf den niedrigeren, in Anführungszeichen, Ebenen haben und auf den höheren Ebenen auch erklärt.
Also das war jetzt viel, viel, wo ich jetzt anschließen wollen würde. Vielleicht jetzt am Ende dieses, also ich glaube nicht nur Konkurrenz, ich glaube zum Beispiel auch dieses, ihr habt ja vorher von diesem Kreislauf gesprochen, ne? Und ich glaube, gerade wenn man an einem Lehrstuhl kommt, dann kann das lange laufen, dass man, also was Ajit auch meinte, ne? Also da kommen immer mal Gelder rein, ne? Und irgendwie wird man halt weitergetragen und irgendwann geht halt der Treibstoff aus, weil vielleicht der Lehrstuhlinhaber emeritiert oder die Lehrstuhlinhaberin emeritiert oder weil dann Uniwechsel kommt oder irgendwie Gelder weniger sind. Und irgendwann merkst du, hört, dieser Motor läuft nicht mehr, ne? Und dann sind das vielleicht Momente sozusagen, wo so karrierestrategische Dinge auf einmal eine Rolle spielen, weil man sich halt selber voranbringen muss. Und vielleicht passiert das bei graduierten Schulen eher, das habe ich auch manchmal schon gehört, dass da vielleicht eher so ein Gehacke ist, ne? Weil die Frage ist, was kommt nach der graduierten Schule? Klar, die sozusagen wissenschaftspolitisch sollen die irgendwie in die Wirtschaft gehen und sollen dort irgendwie alles beglücken. Das wollen die aber gerade in den Sozialwissenschaften nicht. Also wollen da viel mehr drin bleiben, als die graduierten Schulen sozusagen mitunter raushauen, ne? Ich finde aber, dass es nicht nur Konkurrenz ist, sondern ich merke durchaus auch eine Form. Ich meine wirklich eher eine Form der Sorge und des Mitleidens. Also ich merke so dieses, das sind Leute, die hat man halt irgendwann, hat man mal so den ersten Menschen auf einer Tagung getroffen, mit dem man redet, den man halt nicht kannte oder so, und sich mit dem vielleicht befreundet. Und das ist dann irgendwie so eine Art Wissenschaftsfreund, Wissenschaftsfreundin geworden. Und solange quasi dieser von Ajit angesprochene Kreislauf für die läuft, sind die halt dabei, ne? Und man kommt so zusammen vorwärts und sieht so, ah, cool, und der hat das jetzt geschafft, und jetzt macht er das, und jetzt hat er das, ah, die Promotion, ah, jetzt ist meine Promotion, und so ist irgendwie cool. Irgendwann lässt sozusagen irgendwie dieser Motor nach und die Leute fallen halt raus. Also ich habe auch schon in der auch schon in der Promotionsphase so quasi diese Bekanntschaft, Freundschaften gehabt, wo welche dann halt rausgeflogen sind, weil halt irgendwie der Doktorvater, die Doktormutter doch irgendwie ein Arsch war. Oder weil sie vielleicht auch nicht gut genug waren. Oder weil sie die Motivation nicht hatten. Oder weil sich was anderes
ergibt. Es gibt aber auch andere. Es gibt aber auch das
verschiedenste Gründe, aber die fallen dann raus und das...
Rausfliegen klingt jetzt auch immer so negativ. Es gibt auch Leute, die sagen so, Moment mal, ich habe festgestellt, ich habe die, oder man könnte jetzt sagen, vielleicht die Illusio verloren, was ja auch eventuell was Positives sein kann. Ich habe eine andere Berufung gefunden. Ich möchte doch einen Ökobauernhof auf dem Land machen, oder ich möchte doch meine Begeisterung für, was weiß ich, XY ausleben. Ich möchte in die Politik gehen. Ich möchte dies und jenes machen und merke, dass mir das vielleicht eher liegt. Und das ist ja nicht unbedingt was was Schlechtes. Also das würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass es, also nö, wir haben natürlich so ein bisschen aus der Perspektive der Wissenschaft, ist natürlich alle, die raus sind, die sind irgendwie die Loser, ja, aber das ist ja, ich glaube, das ist ganz gefährlich und das ist auch nicht so.
Also, nein, das sondern, aber, ich weiß nicht, ob
vielleicht
das, ich weiß
die
nicht.
Gewinner und wir sind die Loser, die hier
ich weiß nicht, ob das,
ja, aber man sieht sie, halt nicht mehr und das finde ich schon schade, man kann mit ihnen halt irgendwie, man sieht sie halt weniger auf Tagungen, um mit ihnen zu trinken und klar, manches transferiert sich in eine normale Freundschaft, aber Ajit wollte gerade.
Nee, ich wollte einfach nur sagen, ich finde, das ist ein wichtiger Punkt insofern nämlich, als dass, also ich meine, wenn man selber jetzt in der Innenperspektive irgendwie drinsteckt, kann man das, glaube ich, manchmal gar nicht mehr so richtig nachempfinden oder sowas, aber es gibt im Leistungssport diesen schönen Ausdruck des Dropouts, also dass Leute dann sozusagen aus dem System halt irgendwann rausfallen und die sind dann halt raus, die sind dann halt weg und das Disappearen, also dass Leute so wirklich verschwinden, ist ja schon irgendwie auch eine spezifische Eigenart des Wissenschaftssystems. Das heißt ja nicht, dass alle Leute verschwinden müssen. Man kann ja auch mit den Leuten noch Kontakt halten, die vielleicht nicht mehr in der Wissenschaft sind. Aber manchmal habe ich das Gefühl, man kehrt dann halt auch ein Stück weit, also was ziemlich existenziell in den Rücken, wenn man halt festgestellt hat, dass es dort irgendwo nicht mehr weitergeht. Und ich finde halt, dass das Frustrationserleben, das nimmt, also einerseits stumpft man ab, also man wird ab, man härtet auch vielleicht ein Stück weit irgendwie ab, weil man halt irgendwie weiß, okay, am Ende wird es vielleicht doch irgendwie weitergehen, aber gleichzeitig wird man nochmal ein bisschen empfindlicher, je näher man gewissermaßen halt vielleicht auch, also je näher man bestimmtes Alter erreicht oder bestimmte Positionen dann irgendwie in Aussicht rücken, ja, wenn man sich halt auf Professuren bewirbt oder sonst irgendwas und dann vielleicht irgendwie die ersten stärkeren Misserfolge hat und dann muss man sich wieder neu sammeln und ordnen und ich kann das schon irgendwie, also ich finde das ist gar nicht so. Das klingt in der Beschreibung ganz schön, dass die Leute dann woanders ihre Berufung finden, aber ich glaube auch, dass das schon auch unter Reibungsverlusten geschieht. Und das kriegen wir natürlich in der Hinsicht nicht mehr mit, weil wir mit den Leuten dann vielleicht selten noch darüber sprechen, warum und weshalb.
Ja, was ich interessant, also keine Ahnung, nur so Side-Fact, aber ich habe ziemlich früh als Studentin gelernt, dass das Wort Kommilitone, Kommilitonin auf das Wort Kriegsgefährte zurückgeht. Und das war witzig, wir haben nämlich ziemlich früh geübt, das abzutrainieren, aber peu à peu habe ich immer wieder gedacht, das bringt es manchmal ganz gut auf den Punkt, wenn man in so einer Gruppe gemeinsam ist. Und also gerade mal, also ich muss nochmal zu den Studierenden zurück, einfach weil ich auch noch nicht so viele formelle Statuspassagen durchlaufen habe, fand ich das interessant. Also wenn Studierende zum Beispiel Soziologie abbrechen, wenn man selber davon begeistert ist oder wenn man selber mitkriegt, ja, das ist hier und hier schwierig, aber vielleicht kann man das und das machen, dann klappt es. Da hatte ich dann oft, da hat dann dieses Kommilitonen-Dasein, hat dann doch wieder Sinn ergeben, dass es nämlich doch manchmal so um Solidarität geht. Und ich finde, das ist zum Beispiel eine Sache, die ich sehr spannend finde bei den Statuspassagen. Wenn man nicht promoviert in einem Graduiertenkolleg, dann ist man nicht typischerweise nicht in so einem Klassenverbund, sondern man ist für sich eine Alleinkämpferin und dann ist man sehr froh, wenn man Leute trifft, die in einer ähnlichen Situation sind, in einem ähnlichen Zustand. Und ich das sehr, sehr, ich immer sehr dankbar, also ich habe zum Beispiel einen Kollegen, mit dem sage ich immer gerne, dass ich mit dem eine Promotionsehe habe, weil wir promovieren genau im gleichen, also wir sind ungefähr in der gleichen Abgabe und so. Und mir bedeutet diese Beziehung unfassbar viel, weil ich da so einen solidarischen Partner habe, mit dem ich über ähnliche Probleme rede. Und da, wenn man dann jemanden verliert, muss ich sagen, ist das auf eine ganz besondere Art und Weise bitter, weil es darum geht, dass man quasi seinen Mitkriegsgefährten, Mitkriegsgefährtin, und schlechtes Wort, ne? Aber absolut. Aber dieses Solidaritätsmoment, wir müssen da irgendwas gemeinsam machen, weil Wissenschaft eben keine einsame Geschichte ist. Und dann kommt aber peu à peu manchmal, wird man manchmal mit Konkurrenz konfrontiert. Und witzigerweise das erste Mal, dass ich irgendwie mich mit Konkurrenz auseinandergesetzt habe, da bin ich gar nicht selber darauf gekommen, dass ich einen Streit mit einer Kollegin hatte. Da hat mir ein Kollege erst die Perspektive eröffnet, vielleicht ist dann Konkurrenzdenken was Relevantes und vielleicht lässt sich Teil des Streits darauf begründen. Und das fand ich einen ganz interessanten Moment. Da war das erste Mal, dass ich dachte, aha, vielleicht ist Konkurrenz relevant. Und das erste Mal, dass es in mein Bewusstsein gerückt ist, aber auch nur, weil mir das jemand anders beigebracht hat, dass ich einen Streit mit jemandem, mit dem ich mich sonst solidarisch zeigen würde und mit dem ich solidarisch denke, unter einer Konkurrenzperspektive betrachtet werden kann. Und das sind für mich, das waren so Erlebnisse in der Statuspassagen, wo ich dachte so, ah, jetzt bringen mir erfahrenere WissenschaftlerInnen bei, dass es hier vielleicht um Politik geht, dass es um Konkurrenz geht, dass es um strategisches Handeln geht. Und das ist ein ganz komisches Aha-Moment.
Ich finde die Kriegsgefährten-Metapher gar nicht so schlecht, weil das ja wirklich so eins ist, man kann ja manchmal an den Umständen nichts, ne? Und das führt dann halt zu einer Frage des Überlebens. Und das kannst du solidarisch, indem du dir gegenseitig Deckung gibst. Das kannst du aber auch unsolidarisch, indem du selber versuchst, dich in Deckung zu bringen und die anderen ins Feuer zu schubsen oder sowas. Also das finde ich irgendwie ganz, ganz, ganz treffend. Und ich glaube schon, dass das, also klar, Dropout, vielleicht ist das für die anderen, also für die, die rausgehen, irgendwann cool. Aber ich glaube schon, dass für die das jetzt erstmal eine Berufung ist, dass, wie Ajit gesagt hat, mit Schmerz verbunden ist. Weil das ist ja das Perverse an dem System, dass es quasi eine im Vergleich zur Wirtschaft schon niedrigere, aber vor allen Dingen prekärere und viel, viel unsicherere Bezahlung mit einem hohen Maß an Anerkennung und Selbstwertgefühl was Sinnhaftes zu machen. Eben nicht irgendwie für den schnöden Mammon zu arbeiten, sondern für irgend so eine Idee von Wahrheit, Wissenszuwachs oder sowas. Und natürlich ist es dann. Deswegen finde ich die Kriegsmetapher okay, ist wirklich so ein bisschen, das sind dann die Gefallenen und man hat dann weniger Kontakt mit denen und das ist schon hart. Also.
Gleichzeitig müssen wir aber die Dropouts auch irgendwie als Dropouts bezeichnen, ganz systematisch, weil wenn wir sagen würden, ah, hey, super, die Person hat es geschafft, endlich ist sie raus, die macht jetzt den richtigen Weg. Ich meine, das kennen wir mit Berger Luckmann und sozusagen der Therapie und so weiter alles erklären. Ja, also das, die zeigen eine andere Möglichkeit, eine andere Möglichkeit, eine andere Wirklichkeit auf. Und wenn man sieht so, oh, man kann auch anders glücklich werden, also man kann auch nach Mexiko gehen und dort Schamanen werden, oder man kann auch soll es geben, oder man kann auch ganz andere Karrierewege machen und da glücklich sein. Und das ist ein Weg außerhalb der Wissenschaft. Dann kratzt das auch an der eigenen Illusion möglicherweise. Ja? Also deswegen gibt es da diese Zuspitzung. Ich wollte aber noch mal kurz zur Konkurrenz zurück. Ich glaube, Konflikt und Konkurrenz. Ja? Also Konkurrenz finden wir, glaube ich, einerseits, wenn sozusagen um gemeinsame Tröge gekämpft wird. Es gibt dann durchaus das Konkurrenzverhältnis, dass es irgendwie die eine Stelle gibt. Also am Lehrstuhl wird die eine Assistenzstelle frei und wer der verschiedenen vielversprechenden Nachwuchswissenschaftlerinnen kriegt sie. Dann gibt es so den Lieblingsziehsohn, aber andere machen sich vielleicht oder Tochter und dann machen sich vielleicht aber ein paar andere auch noch Hoffnungen und dann bewirbt man sich da doch drauf. Und so, das sind ja Stellen, wo Konflikte gerne mal auftreten und die sind ja gerne schon mal sozusagen, weil die Leute das schon antizipieren, geforeshadowed und so weiter. Das soll es geben. Gerade unter denen, die sich vielleicht Hoffnungen machen, so. Dann gibt es aber auch noch die Konkurrenzsituationen, also das natürlich auch um ökonomische Förderung, wer kriegt die Gelder, ja, das ist ja schlussendlich das, was drin steht. Aber gleichzeitig gibt es ja auch häufig im Wissenschaftssystem die Konkurrenz um die Themen, ja, also du kannst, das ist mein Turf, so, ich forsche zu dem und dem Thema, ich bin der Experte oder die Expertin für diesen jenen Theoretiker, für diesen jenes Gebiet und wenn mir, da kann man vielleicht so mit ein paar Leuten kann man dann auch irgendwie cool sich das aufteilen, aber wenn man dann merkt, so, oh, da hat aber jemand in einem anderen Standort genau zum selben Thema geforscht, so, oh, ja, bestimmt nicht so gut wie ich selber, ja, also das ist, oh, schneller zu dem Thema, was veröffentlicht er sich, da gibt es natürlich auch Konkurrenzverhältnisse. Das ist so die Konkurrenz sozusagen innerhalb der eigenen Kohorte, ja, derjenigen, die sozusagen auf einem Level. Was ich aber auch noch interessant finde, sind das ist wahrscheinlich weniger Konkurrenz aus Konflikte, die Konflikte um Anerkennung durch wahrscheinlich eher die Älteren, ja, also ich habe so das Gefühl, es gab so ein paar Konflikte, die ich auch in meiner Vergangenheit hatte mit Leuten, die sozusagen schon eine Stufe weiter waren und dann ist man plötzlich so eine Stufe vorgerückt und während man sozusagen noch Studierender war, fand man die coole Dozenten, ist mit denen gut klargekommen, aber plötzlich war man ein Level weiter. Und plötzlich war das Verhältnis irgendwie nicht mehr cool. Dann ist man dauernd irgendwie da gegen Wände gerannt und was weiß ich was. Und man hat das Gefühl, so dass man sozusagen das andere dann sozusagen den eigenen Übergang auf die eigene Statusebene möglicherweise nicht ganz akzeptieren kann. Vielleicht kann man das auch an sich selber beobachten, dass man sagt so, was, der ist jetzt oder die ist jetzt plötzlich auch wissenschaftliche Mitarbeiterin, ist jetzt auf demselben Level wie ich, die hat jetzt auch den Doktor? Nee, aber ich bin doch viel länger dabei und viel schlauer und nee, also ich überspitze es jetzt mal ein bisschen. Also zu reflektieren, wo diese dann Nicht-Anerkennung der Eltern, die aber vielleicht schon versuchen, wiederum den nächsten Schritt zu machen. Das ist durchaus auch so ein Abblocken, ja, so da, dass diejenigen, die nachwachsen, sozusagen, vielleicht auch mal weggebissen werden müssen, so.
Das könnte natürlich auch so eine Frage sein, ne? Ob quasi diese wissenschaftspolitisch strukturell beförderte Konkurrenzsituation, ne? Ob die dann auch sowas befördert. Und ich glaube, das hört auch nicht auf professoraler Ebene auf, weil ich habe auch mal gehört, dass einer gesagt hat, also auch da anscheinend eine berichtete Statuspassage, ne? die Herausforderung ist, wenn du als Prof dein das erste Mal versuchen musst, irgendwie deine Schüler irgendwie zu oder Schülerinnen zu pushen, die auf eine Professur zu heben, die zu unterstützen. Oder kannst du das dann vielleicht nicht? Ja? Also bist du dann vielleicht so quasi eben genau, was du gesagt hast, also was auf der unteren Ebene passiert, auch auf der höheren Ebene, dann vielleicht nicht akzeptieren zu können, dass die ehemaligen Mitarbeiter dann irgendwie jetzt dann vielleicht auf einer Professur und auf Augenhöhe oder vielleicht sogar vorbeiziehen dann in irgendwelchen Sachen. Das scheint dort immer noch eine Rolle zu spielen. Und ein, was wollte ich noch gerade sagen, was ich spannend finde, weil du gesagt hast, das stimmt schon, ne? Es gibt immer so dieses, du nimmst eine Stelle und es gibt halt mehr, es gibt mehr motivierte und auch mehr fähige Leute, als es Stellen gibt. Und ich habe schon mal auch erlebt, also einmal hatte ich das wirklich so eine Form von, ja, so Survivor-Guild, ne? Also quasi, als ich dann einmal gewechselt bin. Und da waren ja, das war ja sozusagen auch ein Schwesternlehrstuhl und das waren irgendwie auch sozusagen Kollegen und Freunde, ne? Und dann kommt man dorthin auf eine Stelle und weiß, da sind aber auch Leute, die hätten auch auf die Stelle gekonnt, ja? Und warum sind die da nicht drauf und man selber ist da jetzt drauf und das ist irgendwie ganz schön, aber fühlt sich irgendwie auch sozusagen so komisch an, ne? Und das hat auch, habe ich auch mal irgendwie gehört, ne? So dieses von Leuten, wenn die dann irgendwo auf eine Stelle gehen und dann vielleicht von der Stelle wieder runtergehen, dann so ein Gefühl von, oh, jetzt habe ich die vielleicht jemanden weggenommen oder sowas. Also das ist auch so ein ganz, wobei da können ja die Leute jeweils nichts für, sondern es sind wirklich diese strukturellen Probleme, die es so scheiße machen.
Also ich finde das auch, also das ist eine sehr wichtige Dimension, aber was ich glaube, also was man dabei nicht vergessen darf, ist, dass als Tutorin zum Beispiel, als Dozentin zum Beispiel, kann man viele Sachen aber auch neu gestalten, die man als Studentin vielleicht zum Beispiel selber nicht so erfahren hat und wo man sich zum Beispiel auch darum bemühen kann, die Solidarität in unserer Wissenschaftsgemeinschaft zu stärken, zu fördern und einen Austausch zu fördern. Und ich glaube, das ist zum Beispiel eine positive Erfahrung, die ich auch mache, dass ich auch froh bin, Leute auf eine andere Art und Weise vielleicht zu bemündigen oder auf Leute aufmerksam zu machen. Und ich finde auch, also das ist, also wenn man selber davon betroffen ist, dass man die Stelle eine bestimmte Position bekommt und links und rechts denkt, fuck, X, Y und Z hätten das auch voll verdient und ich darf jetzt dieses Privileg genießen und andere nicht. Aber umgekehrt haben wir dadurch aber auch Benennungsfähigkeiten gegenüber anderen so. Und da kann man sehr aufmerksam werden. Und ich glaube, da kann man sich gegenseitig unter die Arme greifen. Und ich glaube, ich erfahre auch die Fähigkeit der Solidarität, auch dass auch die wächst. Und da öffnet sich auch Gestaltungsspielraum. Und ich glaube, es gibt auch schöne Arten, gegenseitig auf Stellen aufmerksam, keine Ahnung, aber man kann sich ja auch unter die Arme greifen und sich gegenseitig befördern. So. Oder
das
man kann
ja auch Sachen schaffen. Darf ich ganz kurz, ich glaube, das ist so diese Solidarität, das gibt es ja häufig auch, da man ja auch sozusagen häufiger Teil einer, keine Ahnung, einer Familie, eines Netzwerks, einer Seilschaft, wie auch immer, was man kritisieren kann, was aber auch seine positiven Seiten hat, dass darin halt auch so Solidaritäten passieren, weil die, das ja keine, man ist ja nicht immer nur der Einzelkämpfer in dem One-Off, sondern das baut sich ja über Zeiten auf und in diesen Netzwerken, gibt es dann möglicherweise schon eher so ein Vertrauen und eine Solidarität, was aber auch mit einer Abgrenzung, möglicherweise auch Kämpfe innerhalb des Netzwerks, wo dann sozusagen eine Enttäuschung dann doppelt schlimm ist, weil dann nicht nur die Konkurrenz da ist, sondern vielleicht sogar noch zusätzlich die Enttäuschung, wie kannst du es wagen, der ja eigentlich Teil des Familie ist, mir irgendwie trotzdem eine schlechte Bewertung zu geben oder wie auch immer, ja, ein schlechtes Gutachten zu schreiben oder irgendwie sowas. Also da wird, deswegen werden Sachen dann doppelt aufgeladen, gleichzeitig aber auch mit einer Schließung nach außen stattfinden. Da kommt jemand von außen und so weiter und so fort.
Absolut. Also das genau. Aber worauf ich aufmerksam machen wollen würde, ist, dass wir die Zweiseitigkeit, also mindestens die Zweiseitigkeit nicht unterschätzen. Und wir haben Gestaltungsspielräume und was uns eint, ist ja die Erfahrung von Prekarität, von Konkurrenz, von Konflikt, von Überforderung, von Ängsten und so weiter. Und wir können mitkriegen, dass es allen anderen auch so geht. Und da können wir schon zusammenhalten. Und an der Stelle ergibt der Begriff Kommilitone dann doch wieder Sinn. Und es gibt verschiedene Dinge, die über uns stehen oder viele Dinge, die uns in unangenehme Situationen, was auch immer, aber da kann man auch gemeinsam bestehen. Und was ich zum Beispiel eine sehr positive Erfahrung fand im Studieren, denn Dasein und auch darüber hinaus ist, welchen tatsächlich, dass wir durchaus politischen Handlungsspielraum haben. Ich habe das erste Mal meine politische positive Erfahrung gehabt, dass wir als Studierende eine Prüfungsordnung neu mitgestalten durften, die tatsächlich ein Jahr später aktiv, also relevant wurden. Und das sind so Sachen, so man hat auch, man erfährt auch in verschiedenen Statusgruppen, Statuspassagen auch die Erfahrung, befähigt zu sein und zu gestalten und Sachen zu bauen. Und manchmal finde ich, die Erzählungen sind manchmal einseitig. Natürlich sind die Probleme, die wir erfahren, wichtig, stark und sehr dominant teilweise, aber die gehen auch damit einher, dass wir bestimmte Sachen tun können, tun dürfen, die wir vielleicht noch nicht, früher noch nicht konnten, nicht wollten, nicht wussten.
Also da wollte ich auch anschließen, weil das fand ich vorhin auch, also sehr gut von dir gesagt. Ich glaube, dass es auch auf höheren Ebenen geht und deswegen vielleicht zu dem Kommilitonen noch was an die Seite zu stellen, nämlich Momente, wo man in so eine Art, also wenn man sozusagen weiterklettert, wo man quasi Mentor sein kann. Das ist ja die positive Beziehung zu denen, die jetzt vielleicht nicht auf Augenhöhe sind. Ne? Und ich habe das auch, ich glaube, das hat bei mir auch gedauert, ne? Dass das so wächst, so eine Idee von, wer will ich quasi als irgendwie Führungsperson sein? Und es beginnt natürlich schon mit studentischen Hilfskräften, mit denen man zu tun hat. Oder sage ich mal mit talentierten Studierenden, die man um sich hat, ne, wo man das Gefühl hat, hey, die könnte man irgendwie ein bisschen in Richtung pieksen oder sowas. Da übrigens eine positive Erfahrung, die vielleicht gegen institutionelle Logiken geht. Ich habe mal eine Studierenden, die war einfach im Seminar, die war extrem gut und die hat dann halt die Hausarbeit nicht geschrieben. Und die war aber echt so gut, dass ich dann gesagt habe, weißt du was, du kriegst von mir einen 1-0-Plankoschein, weil ich finde das gut und ich finde das jetzt schade, dass du das nicht machst. Und die habe ich Jahre später auf einem Methodenworkshop, kam die quasi und sagte, also hat sich wirklich dafür bedankt, hat gesagt, sie hat bis dahin hat sie gedacht, so, sie hört das Studium auf und die ist jetzt wissenschaftliche Mitarbeiterin irgendwo, ne? So, und das hat mir zum Beispiel auch so ein Feedback gegeben, dass genau diese eben sogar vielleicht gegen institutionelle Logiken gehenden Ideen durchaus Sinn machen können. Und ich merke dann am Anfang, also ich finde, wenn ich gucke, wie ich jetzt mit Studierenden umgehe und studentischen Mitarbeitern und früher, dass ich da zum Beispiel versuche, glaube ich, zu wachsen oder versuche es eben, sage ich mal, das Positive, was ich selber erfahren habe, mitzunehmen, aber auch das Negative, was ich erfahren habe, umzuwandeln, ne? Und es eben anders zu machen. Und ich glaube, das kann man auch. Und es beginnt bei den studentischen, aber das beginnt eben auch, wenn man zum Beispiel ein Projekt eingeworben hat und man hat dann halt einen Mitarbeiter, ne? Man sagt, also das ist nochmal, finde ich, eine Statuspassage. Also bei mir beginnt die ja gerade so ein bisschen, ne? Also dass ich so zwei habe, um die ich mich so ein bisschen kümmere, die eben promovieren oder vielleicht mehr, keine Ahnung. Und dass man merkt so dieses, wie schwer das ist. Also ich verstehe jetzt vieles, was mir vielleicht erfahren ist, vieles, was ich vielleicht damals doof fand, finde ich jetzt auf einmal sehr verständlich. Und bei manchen denke ich so, nee, ich versuche es halt anders zu machen. Und das finde ich nochmal eine ganz spannende Erfahrung. Ich glaube, da ist auch so eine Mischung aus Gestaltungswille, vielleicht auch dadurch, das hat ja René gesagt, ne, wenn dann karrierestrategische Momente reinkommen, dann vermischt sich das auch ganz komisch. Also durchaus auch, wie viel ist man bereit zu geben? Oder manchmal auch Dinge, wo man denkt, nee, ich mache das jetzt trotzdem, obwohl ich weiß, dass es eigentlich eine dumme Idee ist. Also dass es strategisch dumm ist, aber ich will das halt. Und das, finde ich, sind auch nochmal so Lernprozesse.
Ja, also keine Ahnung, also ich weiß auch nicht, ob sich das bei mir auch noch, inwiefern sich das ändert wird. Ich habe auch schon Respekt vor den Leuten, die man da so versucht mit zu unterstützen. Nichtsdestotrotz hatte ich immer ich versuche es nur halben Satz zu machen, aber ich fand zum Beispiel total schön mit Studierenden, wenn man irgendwas diskutiert und man hat die zwei, drei Leute, die richtig Lust haben mitzudenken und man merkt, man kann mit denen bestimmte Debatten führen und bestimmte Gedankengänge machen. Und das ist sowas, wo du immer denkst so, hey, es wäre voll schön, wenn du in meiner Gemeinschaft mitwirksam sein kannst, wenn du da mitmachen kannst, weil ich auf deine Inputs, auf deine Fragen und so mich total freue und die mir total gut tun, aus meinem Denken zum Beispiel raus katapultiert zu werden. Und ohne Quatsch, ich weiß nicht, ob ihr das unterschreiben würdet oder nicht, ob ihr das auch so seht oder nicht, aber ist unser Beruf nicht auch schön, weil wir ziemlich nah an der Gestaltung der Strukturen des Berufs überhaupt beteiligt sein können und relativ gut politisch aktiv sein können. Ich habe das Gefühl, dass, also ich keine Ahnung, ist vielleicht auch naiv, aber ich male mir aus, dass in vielen anderen Berufen, die es sonst so gibt, dass man viel weniger Einfluss darauf hat, die Strukturen des Berufs selber mitzugestalten und mitzuformen. Und diese Fähigkeit, das ist teilweise, macht mir das Angst, teilweise bedeutet das eine fiese Verantwortung, teilweise bedeutet das auch viel Druck. Auf der anderen Seite habe ich trotzdem das Gefühl, dass wir tatsächlich mehr Einflussmöglichkeiten haben, als das in anderen Berufsgruppen der Fall ist.
Na gut, das können wir jetzt aber schlecht beurteilen, weil wir die anderen halt jetzt... Außer wir haben sie empirisch
untersucht. Ich habe Familienbeispiele,
die Frage wäre,
Die Frage, die mich interessieren würde, wäre daran, welche Strukturen du eigentlich meinst, die man damit verändert. Weil ich finde, es ist schon auch zum Teil davon abhängig, wie stark du in den Institutionen eingegliedert bist, wie lange du auch vielleicht vor Ort bist, um wirklich aktiv was zu verändern. Wenn du jetzt irgendwie Stellen hast, und ich meine, ich kann da ja aus eigener Erfahrung sprechen, die also bestenfalls 3 Jahre mal wirklich dann dauern, oder vielleicht sind es manchmal auch nur 1,5 Jahre Stellen oder sonst irgendwas in Art, dann gerätst du nicht unbedingt in das Fahrwasser, dass du strukturell an den Orten, wo du arbeitest, viel verändern kannst. So, dann bist du eher dazu gezwungen, ich sag jetzt mal, im Rädchen sehr, sehr schnell zu agieren und zu gucken, dass das Projekt halt...
Und außerdem, verändert man sie wirklich oder passt man sich an und spielt dann eigentlich auch nur das Spiel weiter, das an der Stelle im Ort...
Okay, ich mach mal nur ein paar Beispiele. Also nur ein paar Beispiele. Also es ist, ich weiß schon, was ihr meint. Ich will das auch nicht unterschätzen. Ich möchte bloß zeigen, dass es dazu eine Kehrseite gibt. Eine Sache ist, wie gesagt, Studierendenschaft, die sich engagiert und Prüfungsordnung verändern. Bei Promovierenden kann man durchaus auch die Prüfungsordnung für Promovierende mitgestalten. Man kann in der aktiven Universitätsgruppe der Vertretung des Mittelbaus aktiv werden. Man kann am eigenen Institut mündig werden. Und wie ich bis jetzt reflektiere, oder auch in der DGS gibt es verschiedene Interessensvertretungen. Und es gibt sicher, ich weiß, ehrlich, dass es das auch in anderen Berufsgruppen etc.
Nein, aber noch mal ganz kurz.
Auf jeden Fall habe ich durchaus beobachtet, dass politisches Handeln tatsächlich in einer erfahrbaren Lebenszeit zu neuen Formen geführt haben. Die führen natürlich zu neuen Diskussionen, neuen Konflikten und so weiter. Ich weiß, aber ich habe das Gefühl, dass tatsächlich verschiedene Statusgruppen auf eine besondere Art und Weise Mitspracherecht haben, dass es teilweise immer noch wenig ist. Die Frage ist, wie stark ist die Handlungswirksamkeit etc. Ich weiß. Aber nichtsdestotrotz erfahre ich da durchaus eine Wirksamkeit, die sich zu anderen Bereichen, Lebensbereichen, Gesellschaftsbereichen deutlich unterscheidet. Wir sind nicht einfach nur Arbeitnehmende. So.
Da ist sicherlich bis zum gewissen Grad was dran, da wir akademische, Entschuldigung, Paul, jetzt dränge ich mich mal vor, aber da wir
mal
akademische Selbstverwaltung.
Die Betonung einmal auf Mal, Entschuldigung, ich möchte das hier nochmal für den Podcast protokollarisch erwähnen. Einmal.
Ajit, willst du dich vielleicht bitte vordrängeln?
Ich möchte, also, dass es eine akademische Selbstverwaltung gibt und so, das ist sozusagen dem Akademischen vielleicht ein bisschen eigener, im Gegensatz zu woanders gibt es auch Personalräte und was weiß ich was. Aber die Frage ist, also, ob man jetzt an der Studienordnung mitwirkt und da jetzt sagt, so jetzt machen wir ein Modul 5 Punkte groß statt 3 Punkte groß, was die Dozentinnen und Dozenten eigentlich auch ganz gut finden. Also ich werde da so ein bisschen skeptischer, ob man da jetzt so ganz große Veränderungen wirklich bewirkt oder ob man einfach nur die sozusagen den Eindruck hat, dass man da jetzt ein bisschen was mitwirkt, weil an den großen bestimmten Faktoren, die sozusagen herangetragen werden. Also ich werde da ein bisschen pessimistischer.
Ich finde das ja schöne, spannende Differenzlinien, die sich hier immer auftun. Also heute vielleicht noch deutlicher als sonst. Ich habe es ganz anders verstanden. Also ich habe Theresas quasi flammende Rede quasi gar nicht so auf diese Strukturebene bezogen. Weil da würde ich sagen, da teile ich, glaube ich, deinen Enthusiasmus nicht, weil ich, glaube ich, auch dafür eher nicht so geile Erfahrungen gemacht habe. Aber ich finde eher spannend dieses, was so, sag ich mal, die Struktur im Kleinen angeht. Also was forderst du von deinen studentischen Hilfskräften, ja? Also haust du denen irgendwie jede Woche 5 Bücher hin und sagst, scann mir die Scheiße ein? Oder nimmst du die halt auch mit?
Ja, bitte noch das Buch aus
genau, der oder nimmst du die halt mit? Lässt du die halt wirklich so und so ähnlich auch mit Mitarbeitern, ne? Also nimmst du die halt Huckepack? Oder lässt du dich von denen Huckepack nehmen? Also quasi lässt du dich von denen, ne? Also spannst du die vor deinen Karren und sagst, peitsch, schreibt mir irgendwie meine Texte, führt für mich meine Interviews? Oder machst du es mit ihnen zusammen? Oder nimmst du sie auf den Rücken? Und das sind Gestaltungsspielräume. Die, glaube ich, die hat man in jedem Job. Die finde ich nochmal spannend. Ich wollte nochmal was ganz anderes aufgreifen, weil was so zwischendrin mal vorkam und was wir so ein bisschen quasi immer gestriffen haben, ist so dieses Passageneffekte, die eben, also Ajit hat es vorhin auch, die eigentlich aus was nicht Positivem herauskommen. Also nicht eine Passage, also schon etwas, was man nimmt, ja, aber auch eben zum Beispiel was man überlebt, ja. Also einen richtigen Verriss, ja. So eine E-Mail, die man bekommt, in der sozusagen, ich paraphrasiere mal, steht, dieser Vortrag war eine Peinlichkeit, dass wir sowas überhaupt aufführen lassen haben und dass man das überlebt, zum Beispiel, rein mal so hypothetisch formuliert, ne, könnte sein. Oder dass man irgendwo einen Text abgibt, ja, oder einen Antrag, einen Forschungsantrag und man kriegt den zurück oder steht, das ist Bullshit, ja. Oder man bewirbt sich irgendwo auf eine Professur und denkt, ich meine, komm, wenigstens einladen sollen sie mich und sie laden dich nicht mal ein. Oder sie laden dich ein und du bekommst, ne, oder schon in der, weiß ich nicht, Kommissionssitzung oder so, hast du das Gefühl, die wollen dich hier einfach jetzt nur quasi am Spieß braten und du überlebst das, ne? Also du kommst da durch. Das sind auch nochmal so Dinge, das ist jetzt vielleicht keine Passage, ne? Aber auch da, dass es nicht zum Dropout kommt, also dass das die Illusio vielleicht nur anknackst, aber nicht bricht. Das sind, finde ich, auch nochmal extrem wichtige Effekte.
Ich finde den Punkt ganz gut. Also ich habe mir da vorhin schon drüber Gedanken gemacht und ich würde das nochmal ergänzen, oder vielleicht kann man das irgendwie auch so ein bisschen zweiteilen. Das eine sind vielleicht diese ganz krass negativen Erlebnisse, aus denen man natürlich dann irgendwie trotzdem halt positiv hervorgehen kann, indem man sich mit der eigenen Peer mal darüber berät, sich kräftig gemeinsam dann solidarisiert und aufregt über die besagten Personen, die sich eines solchen Verrisses dann halt schuldig gemacht haben. Aber es gibt noch was anderes, das fand ich irgendwie ganz interessant. Also ich will jetzt nicht wieder ganz zurückgehen an den Anfang unseres Gesprächs, aber also ich habe halt eben nach dem Soziologiestudium bin ich in eine andere Wissenschaftsdisziplin gegangen. Also das heißt nicht innerhalb der Soziologie geblieben, sondern musste mich dann gewissermaßen auch nochmal neu verorten in einer anderen Disziplin. Das war damals in der Sportwissenschaft und da in einem sportwissenschaftlichen Projekt, wo wir uns mit den subjektiven Konzepten von Nachwuchstrainern auseinandergesetzt hatten und gefragt hatten, wie die mit Kindern und Jugendlichen trainieren im Leistungssport. Und da gab es diese wunderbare Formulierung, die irgendwann gekommen ist und die sich dann auch wiederholt hat: Leistungssport verlangt immer Opfer. Ich fand das irgendwie einerseits verstörend, faszinierend. Ich konnte es auch ein Stück weit nachvollziehen. Und irgendwann sah man sich ja selber dann irgendwie auch so, weil es bewegt uns ja im Nachwuchsleistungssport vom Thema her. Und du selber bist dann irgendwie Nachwuchswissenschaftler und begreifst auch zunehmend, dass das System, in dem du halt dich irgendwie bewegst, ziemlich ähnlich funktioniert oder zumindest äquivalent. Ja, also es gibt halt Dinge, die du tun musst, wenn du wirklich dabei bleiben willst. Ja, oder also das sind eher vielleicht so implizite oder so weniger sichtbare Statuspassagen, aber halt, ich meine, Paul hat es vorhin nochmal so scherzhaft gesagt, wie die Tagung, die man an einem Samstag besucht oder sowas in der Art. Aber es gibt, glaube ich, auch noch andere Sachen, wo einem nochmal sehr bewusst wird, was das eigentlich irgendwie bedeutet und wie man so im Laufe der Zeit diesen Stein stetig wetzt. Also irgendwann ist man so drin und macht so Dinge und nimmt die Dinge halt so für gewöhnt, also nimmt sie halt so hin, wie sie jetzt so sind. Und wenn man das Leuten erzählt, die vielleicht nicht mehr im Wissenschaftsbetrieb arbeiten, die schütteln dann zum Teil halt den Kopf und fragen sich irgendwie so, was ist das? Was ist das denn für ein Lebenskonzept? So, ne? August, wie Tagung? ESA, was? Nee, Urlaub. So, nee, nee, das müssen wir mal gucken.
Das ist unser Urlaub, quasi. Ich habe das
Ja,
auch die
toll.
ersten Jahre, muss ich wirklich sagen. Ich hab quasi bislang in die Postdoc-Phase hinein festgestellt, ich konnte dann keinen Urlaub mehr machen. Also weil ich so getrimmt war auf das 3 Tage Tagungsformat, ja, also man fährt irgendwo hin oder halt 5 Tage DGS oder ESA oder so, und dann ist das der Urlaub. Und ehrlich gesagt, andere Freizeit oder Urlaub in dem Sinne gab es quasi bei mir nicht, ne? So, also, und ich weiß noch, das erste Mal, als ich dann sozusagen irgendwann, weil man so erschöpft ist, wenn man älter wird und verbittert oder so, mal in so einen echten Urlaub geht, dass ich das nicht konnte. Also sozusagen, natürlich schleppe ich dann immer Bücher
Ja.
und irgendwas mit, so, ne? Irgendwie so, das
Ich
geht dann,
weiß
fühlt
nicht.
sich auch komisch nach 3 Tagen an, denkt man, kannst jetzt
Absolut.
mal hier, wo ist denn die Keynote oder sowas?
Also das ist ein bisschen, wahrscheinlich ist es ein bisschen off-topic, aber das erlebe ich gerade sehr, dass ich gerade merke, ich bin verliebt in die Soziologie. Ich bin sehr froh, dass ich machen darf, was ich tue. Und man ist, also keine Ahnung, ich persönlich bin Vollzeit-Soziologin. Aber ich merke gerade, dass ich aktiv Energie investieren muss, zur Ruhe zu kommen. Das ist für mich auch neu. Und das ist für mich durchaus eine Statuspassage. Ich bin sehr im Einklang mit dem Soziologinnen-Dasein. Ich mag das, ich schätze das. Es ist total okay, meinen Alltag danach zu beobachten und so weiter. Aber ich erlebe gerade, dass ich merke, ich bin erschöpft teilweise. Und zwar so, dass ich einfach ein dünnes Nervenkostüm bekomme. Und wenn mich jetzt noch jemand anspricht oder eine Aufgabe gibt, dann fahre ich also flennen. So, und dann ich merke so, ja, Sweetheart, du musst mal Pause machen. Und ich richtig merke, dass es Anstrengung braucht. So richtig, ich muss mich aktiv quasi überwinden, mir jetzt Tage rauszunehmen, um runterzufahren, damit ich nicht völlig am Rad drehe. Und einfach, damit ich weiter das machen kann, was ich wirklich schätze. Das ist für mich zum Beispiel neu. Ich habe das schon das Gefühl, dass das, also ich bin schon öfter mal erschöpft gewesen, sicherlich, wahrscheinlich, ich, das ist ganz kurz, dann nochmal ganz, nochmal off-topic, aber das ist so ein bisschen, das ist vielleicht auch nochmal bei Statuspassagen, man hat ganz oft immer mal wieder das Gefühl, man hätte ein Problem völlig neu. Und ich denke immer wieder so, das, so schlimm war es noch nie oder so besonders war es noch nie. wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich hatte das sicherlich auch früher. Aber jetzt gerade, ich schiebe das gerade auf meinen aktuellen Status, so letztes Jahr Promotion. Toi, toi, ich klopfe auf Holz, dass es letztes Jahr Promotion ist. Aber das sind auch interessante, schräge Erlebnisse.
Ich finde aber, du darfst den Corona-Bonus durchaus auch nochmal ausspielen, weil ich finde, das verschärft auf jeden Fall die Situation des nicht rastens können.
Ja.
Und immer weiterzumachen und so weiter oder sich dafür irgendwie wieder einsetzen zu müssen, dass man mal was anderes tut, außer halt in der Wohnung zu arbeiten. Das finde ich, hat sich durch diese Zeit schon massiv verändert. Aber das ist ja heute nicht das Thema. Ne? Also Corona ist heute nicht Thema. Wir haben gesagt, Corona macht man nicht. Ah, wir haben festgestellt, wir können Corona nicht so richtig gut. Wir gehen jetzt wahrscheinlich bald in den dritten Lockdown. Es läuft einfach nicht.
Lass uns Krankheiten machen. Corona, links, rechts, easy peasy. Eine Kategorie unter Tausenden. Wir machen das Überthema. Die Leute reden noch über Corona, wir reden über Krankheiten. Aber das müssen wir an anderer Stelle tun.
Die Frage ist, ich glaube, dass wir ein Thema, was wir eigentlich unter Statuspassagen noch besprechen wollten, waren die rituellen Formen der Statuspassagen. Aber ich glaube, da machen wir, glaube ich, eher einen eigenen Podcast über Rituale, oder? Was meint ihr?
Meinst du jetzt so dieses, in diesem sozialen Bereich, was wir hatten, so die kleinen...
Du meinst so Disputation und so ein Kram, oder worauf willst du jetzt hinaus?
Disputation, wie findet eigentlich eine Disputation statt, was sind die Spiele, die da gespielt werden, der erste Tagungsvortrag, den man hält,
ja, ich glaube,
die Festschrift, die man rechtzeitig vorbereitet, bevor ein Professorin ein Professor 65 wird, ja,
so die klassischen Dinge, die man so halt hat, so als wissenschaftlicher Mitarbeiter.
Das Auto zum ersten akademischen Abschluss, der Klassiker. Aber ganz kurz, ich finde es total schön. Ich weiß nicht, ob wir nicht sogar noch ein paar aufgreifen können. Ich weiß es nicht. Aber ich finde eher, also mein Gegenimpuls wäre sofort so, lass mal lieber ein Manifest für Statuspassagen-Rituale machen, weil wir, ich glaube, eher zu wenig Statuspassagen haben. Ich habe ein paar Kumpels, die mir seit 3 Jahren den Joke bringen, oder 4, 5 Jahren, oh, wir wollten noch mal deine Masterarbeit feiern. Und so, ja, aber seitdem bin ich gar nicht mehr in die Lage gekommen, mal zu feiern. Ich habe fast das Gefühl, dass wir zu wenig feiern. Also es gibt viel zu selten Zeugnisübergaben oder viel zu selten, dass man wirklich sagt so, herzlichen Glückwunsch zum Job, sondern eher, du hast jetzt eine neue Position inne. Übrigens, du hättest schon längst das und das machen müssen und warum weißt du eigentlich noch nicht das? Beließ dich mal bitte, bevor du die erste Aufgabe übernehmen kannst, so in etwa.
Lass dich mal mit der Disputation bis zum nächsten Jahr Zeit, dann können wir es vielleicht auch wirklich feiern.
So begründe ich das dann, wenn ich zu lange brauche.
Was ich da sagen wollte, ich glaube, das liegt auch daran, dass sie sich manchmal so ziehen, ne? Also wenn ich jetzt so an Promotion denke, ist ja dieses Elende, und so ist es ja dann auch immer wieder, du gibst sie ab und schickst sie irgendwie den Betreuern. Du bekommst irgendwie ein Gutachten, du hast die mündliche Prüfung, danach musst du aber irgendwie auch noch publizieren. Das heißt, bis das dann publiziert ist, ist das alles schon, also das zieht sich ja teilweise, also bei mir lagen dazwischen auch noch mal fast 2 Jahre oder mehr oder sowas, dass du das gar nicht, und so ähnlich ist es ja auch, du hast so einen Journalartikel oder einen Sammelbandartikel oder von mir aus auch einen Tagungsband, du hältst irgendwie den Vortrag, du hast das geschafft, du schreibst das Manuskript, du schickst das, die wollen nochmal eine Bearbeitung, dann wollen sie nochmal eine Bearbeitung, dann denkst du, die werfen dich schon halb raus, weil du irgendwie so lange brauchst oder irgendwas nicht findest, dann will irgendeiner nochmal ein Bild in scheiß 300 dpi oder so, das ist ja immer alles so zäh, dass es gar nicht diesen Moment gibt, wo du halt so denkst, boah, geil, sondern bis es dann kommt, geht es dir schon so auf den Sack, dass du es gar nicht mehr feiern willst. Oder
René hat einmal unterbrochen, jetzt ist es damit vorbei.
Einmal.
Ich möchte unterbrechen dürfen.
Ich möchte einfach da Theresa mit Feuer und Flamme oder Feuer und Flamme, wie ich dafür bin, zustimmen. Definitiv feiern wir zu wenig die Dinge, die wir da halt irgendwie tun. Das heißt ja nicht, dass wir jetzt ständig irgendwie rumlaufen müssen und sagen, wie toll wir sind, darum geht's ja nicht. Aber es gibt halt so bestimmte Momente, dazu zählt irgendwie eine Disputation, dazu zählt aber tatsächlich auch, finde ich, die Abgabe eines Antrags, wenn man das einmal so durchwandert hat, dieses schmerzende Gefühl, dieses Leiden, dieses
Krackern.
Und am Ende, keine Ahnung, sendest du es quasi per E-Mail oder durch so eine Plattform, und dann ist gut. So, und dann passiert irgendwie nichts. Das ist also selten so was Tristes erlebt wie das im Grunde genommen. Also absolutes Plädoyer für mehr Zelebrationen von Statuspassagen und in Ergänzung dazu, ich finde tatsächlich, und das ist das Schöne manchmal an manch einer ESA-Tagung, da hast du das alles sehr verdichtet. Ja, also
der wird nur gefeiert.
Du reist da halt hin, ja, du hast irgendwie zwei Zeilen geschrieben. Nein, das ist übrigens, also meistens ist es natürlich anders, aber es gibt manchmal so Tagungen, dann schreibst du diesen Vortrag noch sozusagen, während die Tagung irgendwie läuft, hältst den Vortrag und dann sitzt du anschließend mit netten Leuten zusammen, isst und trinkst und irgendwie ist dann halt innerhalb dieser 3-4 Tage ist gewissermaßen das Leben, das wissenschaftliche Leben in total kondensierter Form passiert.
Mhm. Amen.
Amen. Und jetzt alle.
Aber ich meine, bei der Promotion, ich meine, das mag jetzt von Ort zu Ort unterschiedlich sein, aber bei der Promotion, also ich habe nach meiner Verteidigung jetzt schon eine kleine Feier
gemacht. Klar, aber das ist
ja so weit bin ich noch nicht.
Vorher bist ja dann trotzdem, also natürlich machst du nach der Verteidigung eine Feier, aber du bist ja dann trotzdem nicht promoviert. Weißt du? Also du hast ja trotzdem noch nicht.
Also du möchtest also zwei Feiern haben.
Nee, ich will
Verteidigung und eine nach der Verleihung der Urkunde.
Ich glaube, warum das so wenig gefeiert wird, auch dieses, ich habe einen Antrag eingereicht oder so, ist, weil es halt, wie ihr selber schon gesagt habt, einen ganz schnell wieder in Konflikt- oder Konkurrenzsituation geben kann. Ne? Also du sagst, hey, ich habe ein Journal anbekommen, lasst uns alle feiern. Und dann kommen all die Leute, die gerade ihr Journal abgelehnt bekommen haben und stehen halt da und denken sich, der Ficker, da sitzt er mit seinem Sektglas und seinem ollen Text, der ist viel scheißer als mein Text oder sowas. Und ne, also das ist so, da kommt schon gleich das zweischneidige Schwert vielleicht. Ich denke dann immer, ich kann das auch immer nicht feiern. Ich bin da zu Arbeiterbiene oder so.
Wir brauchen echt noch mal eine eigene Folge zu den Feiern, weil ich meine, es gibt ja schon auch diese ganzen Formate, die Festschrift zum Beispiel, für wen wird die Festschrift gemacht, wer organisiert die Festschrift, wissen auch Leute,
jetzt kein
die
so
zwei Jahre Ding. Vorher sowas vorbereiten müssen? Ich finde das, also ich meine, das
ist... Aber ganz kurz, aber das ist doch genau
warum kriegen
der Punkt.
Wir eigentlich keine...
Wir reden von der Disputation und dann reden wir von Festschrift. Das heißt, man ist schon irgendwie...
Dazwischen liegen 40 Rahmen. Jahre
man
oder
so. Man durfte in der Wissenschaft schon verwesen. Herzlichen Glückwunsch. Das ist toll. Und wir bullen sie noch alle nochmal aus und dann machen wir eine Knochenbeschau und dann gucken wir, ob wir alles wieder zusammensetzen können. Aber das ist doch, glaube ich, das ist... Also das, ohne Scheiß, das ist doch eine Logik, mit der wir es permanent zu tun haben, dass wir immer damit beschäftigt sind, was wir gerade noch nicht geschafft haben, was wir gerade noch machen müssen. Und wir wirklich, wirklich äußerst selten kurz mal sitzen und mal kurz darüber quatschen. Sag mal, Leute, herzlichen Glückwunsch. Du hast es gerade geschafft, in diese Gemeinschaft mit reinzukommen. Oder, hey, man soll es sich für möglich halten, aber du hast den akademischen Abschluss geschafft, was auch immer. Aber das ist so... Wir sind immer so vorwärts und da sind wir dann vielleicht wieder an dem Karriere-Ding am Anfang. Also diese vermeintliche Zielgerichtet, also nicht Zielgerichtetheit, darum geht es vielleicht gar nicht, aber dieses Getriebensein, wenn du, also es geht nicht darum, da zu bleiben, wo man ist, sondern es geht darum, den nächsten Abschnitt zu schaffen, damit das, was du jetzt gerade hast, überhaupt erst was wert ist. Das ist übrigens, interessantes Status-Dings war für mich mal, dass ich, als ich dann wissenschaftliche Mitarbeiterin wurde, mich ein, zwei Leute nach meiner Bachelorarbeit oder Masterarbeit gefragt haben. Sehr witzig. Also die hätten sich potenziell wahrscheinlich eher nicht dafür interessiert, was ich in meiner Bachelorarbeit oder Masterarbeit getätigt habe oder gemacht habe, wenn ich nicht irgendwann die Passage erreicht hätte oder den Status erreicht hätte, vor dem man jetzt das Häkchen bekommt, so ist nicht allzu blöd, was sie macht. Vielleicht könnte man mal gucken, was sie in der Vergangenheit gemacht hat. Aber da ist diese interessante Zeitdynamik drin, dass es immer so... Du musst halt weitermachen, damit rückwirkend das, was du gemacht hast, potenziell mehr bedeutet. Vielleicht, keine Ahnung, ist ein bisschen abstrakt, ein bisschen schnell jetzt geschossen. Aber ich glaube, das geht ein bisschen damit einher, dass wir zu selten feiern, was wir geschafft haben und rückwärts gucken, anstatt immer danach zu gucken, was wir gerade eben noch nicht erreicht haben.
Na gut, aber das ist vielleicht wirklich was für die, was hast du gerade gesagt, hier die Verwesungsfestschrift oder sowas? Also... Nein, weil ich glaube, ist es nicht doch, wie Ajit vorhin sagte, dass es so diese Parallelen zum Leistungssport gibt, dass es halt darum geht, sich zu pushen und eben deswegen nicht nur karrieremäßig, sondern immer zu gucken, kann ich das nächste Schwierigkeitsgrad, das nächste Level, kriege ich das Auge klettert oder so, oder ne? Also kriege ich das auch, komme ich da über das Hindernis drüber oder kann ich das quasi beständig sozusagen bestätige. Wiederholen? Ja, kann ich genau, ist es nicht, um zu zeigen, dass es eben nicht nur um zu zeigen, dass es nicht nur Zufall ist und damit vielleicht einerseits den anderen, aber ich finde immer auch, sich selbst zu beweisen, dass man das kann. Und natürlich nach außen funktioniert das, dass das dann, das habe ich auch schon erlebt, dass quasi mit einem Schritt, den man nimmt, die vergangenen Schritte durchaus als Weg dahin gesehen werden und dann eben Menschen zum Beispiel auch auf einmal Interesse an einem oder an Dingen, die man gemacht haben, hat. Das merkt man ja heute. Also gerade in diesen scheiß Zeiten, wo Leute irgendwie gucken, was am meisten zitiert ist und das auch nur zitieren und nicht zitieren, was halt gut ist. Bloß weil halt, wenn das gut ist, weil es, weiß ich nicht, in einem deutschen Sammelband ist, der nur einmal zitiert wurde, man das dann nicht zitiert oder so. Aber dann eben, wenn man halt später weiter ist, die Leute sagen, oh, vielleicht war das doch gar nicht so schlecht, was damals irgendwie in diesem Gurkenband oder sowas oder in diesem Tagungsbericht oder irgendwo drin war. Ne? Und damit irgendwie das dann auch nochmal ein Ding bekommt. So. Mhm. Und das finde ich schon nochmal spannend. Und das war's.
Endeter.
Haben wir damit die Statuspassagen abgeschlossen? Können wir jetzt.
Wir haben die Passage genommen, einen weiteren Podcast hinter uns zu bringen und durchaus mit Geblubber und durchaus interessanten Dingen zu bringen. Ja. Ich fand's also wirklich Themen, spannend.
Themen, die ich ganz gerne noch, das ist vielleicht eher so in akademischen Biografien, was so ein bisschen, was ich mir noch überlegt hatte, wir haben jetzt sehr stark über die institutionellen Passagen gesprochen und auch die subjektive Perspektive. Was ich noch interessant fände, wären Passagen sozusagen, vielleicht einfach nur so als kleines Nachdenkthema oder als Thema fürs nächste Mal, so sozusagen in der intellektuellen Richtung, also so die Frage, gibt es auch Passagen von einer Theorie in die nächste? Ja, was ist mit eigentlich, was ist mit dem akademischen Vatermord? Ja, solche Themen, ja. Wie verbindet sich sozusagen die Frage der Inhalte eigentlich mit den Fragen der institutionellen Passagen? Ja, also das, aber vielleicht heben wir uns das einfach nochmal auf.
Wir haben so schön gerade an den formellen Oberseiten quasi gekratzt. Ich glaube, das ist ein sehr schöner Überblick gewesen. Aber es stimmt schon, das wird schon noch. Ich finde auch noch, also ja, da gibt es noch so diese Identitätsdimension da mit drin. Ich finde das so total spannend, noch diese, ich sag manchmal Ich-Werdung. Das ist ein viel zu bedeutungsschwangerer Begriff, aber es finde ich auch sehr spannend, was das mit dem Ich-Sein noch mitmacht. Könnte man überlegen, ob man eine 2.0-Folge macht.
Ja, fand ich ganz witzig zu Beginn.
In die Kommentare. Lieber Hörer aus Mainz. sollen wir noch eine zweite Folge zu Statuspassagen machen?
Gib mir ein Like. Was ich ganz witzig fand, ist, dass zu Beginn des Podcasts warst du quasi nur auf dem Weg, wissenschaftliche Mitarbeiterin zu werden. Und jetzt zum Ende warst du es. Also ich finde es ganz großartig, wie du es jetzt im Laufe dieser anderthalb Stunden gepackt hast, Theresa.
Ja,
Glückwunsch.
Die Passage ist genommen.
Manchmal geht es schneller, als man denkt.
Gut. Dann lasst uns ein Abo da.
Aktiviert die Glocke. Sorry. Oh, weia.
Schickt uns ein Like.
Ganz kurz, kleiner Minimeter-Kommentar. Das fehlt natürlich auch noch, die Statuspassagen unseres Podcasts. Wann fangen wir an?
Ich glaube, wir haben die erste Passage zur halbwegs professionellen Podcasten immer noch nicht genommen, aber...
Nee, ich wollte.
Mir gefällt's hier unten.
Absolut. Hier ist es schön, hier ist es schön schlickig. Hier ist schlickig, ist schön.
Okay. Tschüss. Dankeschön.
Tschüss.
Bye, bye.
Drückt bitte auf Stopp.